Wir wollen blicken auf den vorletzten Spieltag in der Bundesliga der Frauen und das tun wir mit einer Expertinnenrunde, die sich gewaschen hat. Sophie Hauwert ist hier, Spielerin von Leicester City, und Miriam Scheel, die hat früher bei Hoffenheim und beim FFC Frankfurt gespielt. Miri kennt ihr ja auch schon aus dem Rasenfunk. Wem mache ich hier was vor? Mein Name ist Max Jakob Ost und das hier ist unser Intro.
Heute im Rasenfunk.
Ich habe keine Worte, ganz ehrlich, es ist so einfach unglaublich, echt hier zu stehen mit diesem Mädels und deutscher Meister heute zu werden. Ich schwöre, es ist das geilste Gefühl, was man haben kann.
Alles zur Bundesliga der Frauen.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Das hier ist der Rasenfunk und das hier ist Miri Scheel. Ihr kennt sie ja schon. Hallo Miri, schön, dass du da bist.
Hi, vielen Dank für die Einladung.
Ja, ich freue mich sehr, dass du wieder im Rasenfunk mit dabei bist und du hast uns jemanden mitgebracht. Aus alter Verbundenheit haben wir jetzt hier eine aktive Spielerin aus der Women's Super League hier. Ich freue mich total. Sophie Hauwert ist hier. Hallo Sophie.
Hallo Max, schön dich kennenzulernen. Hab schon einiges von dir gehört.
Dankeschön.
Gut, ja. Alles positiv natürlich.
Ja, 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 das musst du ja jetzt so sagen, aber ich freue mich sehr, dass du hier bist und wir werden auch... Bevor wir jetzt mit der langweiligen Bundesliga loslegen, seien wir ehrlich, müssen wir, also erst muss ich dir ein paar Fragen stellen. Und die allererste ist, Sophie, du hast ja einen eigenen Podcast, The Bold Tackle, den machst du zusammen mit deinem Bruder, wird natürlich in den Shownotes verlinkt. Erzähl uns doch mal, was kann man denn da von euch hören?
Ja, letzten Endes haben wir es vor einem Jahr ungefähr gestartet, Olli, mein großer Bruder und ich. Und letzten Endes geht es darum, Fußballthemen, Sportthemen aufzugreifen, über die viele nicht sprechen wollen. Sei es Spielerberater, sei es Media in Fußball, im Sport, sei es ein Blick hinter die Kulissen. Wir haben schon immer viel diskutiert in meiner Familie, aber vor allem mein Bruder und ich. Und dann haben wir irgendwann gedacht, warum zeichnen wir nicht diese Gespräche auf und bringen einen Podcast raus?
Und das ist kein Problem für dich, dass du da dann manchmal ja bestimmt auch negative Dinge über die Branche erzählst?
Sind ja nicht wirklich negativ, sind ehrlich. Das ist meine ehrliche Meinung. Mhm. Natürlich werde ich nie vereinsinterne, mannschaftsinterne Sachen preisgeben. Aber ich finde halt, solange ich mit Respekt diese Themen anspreche, kann mir da keiner was.
Mhm. Ja, gut, da hast du natürlich recht. Und ich werde es alles verlinken. Ich empfehle allen Hörerinnen und Hörern, da unbedingt mal reinzuhören. Und ihr zwei kennt euch noch aus eurer aktiven Zeit. Und jetzt ist es so, Sophie, bei dir kann ich mir Statistiken angucken, ich kann mir auch Spiele angucken, aber Miriam Scheel habe ich nie Fußball spielen sehen. Ich sehe sie, ich höre sie hier immer nur über Fußball sprechen. Was für eine Spielerin war denn Miri?
Also ich würde sagen, wir haben ja vor nicht allzu langer Zeit, Miri, haben wir ja ein Catch-up gehabt in Schottland und da mal über die alten Zeiten geredet. Und für mich war Miri immer 100% professionell und für mich eine sehr harte Spielerin. Miri hat immer gesagt, wenn sie nicht gepasst hat, und leider hat es manchmal auch dann die Konsequenzen gehabt, dass Miri nicht viel gespielt hat. Würde okay. Ich jetzt sagen, wenn ich ganz, ganz ehrlich bin. Aber für mich hat Miri immer für das gestanden, was richtig war, und auf dem Platz definitiv eine absolute Teamspielerin, 100% und sehr, sehr harte Spielerin.
Miri, willst du dich rechtfertigen? Nee, ist ja eigentlich nur
Darfst du nicht dazu äußern? Ja.
Eigentlich will ich hauptsächlich sagen, dass das ein bisschen lustig ist, wenn Sophie Hauwert über jemanden sagt, dass es eine harte Spielerin ist. Aber ich glaube, wir waren ein ganz gutes Innenverteidiger-Duo und ich glaube, die Gegnerinnen hatten nicht allzu viel Spaß auf dem Platz, wenn sie gegen uns spielen mussten. Also es hat schon immer Spaß gemacht, mit Sophie zusammenzuspielen.
Und ich glaube, ehrlich gesagt, nicht so viel gegen euch zu stürmen, weil du warst eine harte Spielerin. Bei Sophie sehe ich, sie ist bei den gewonnenen Tacklings in der Liga auf Rang 8, abgefangene Bälle Rang 1, Clearances Rang 2. Also das klingt jetzt auch nicht so nach nur feiner Klinge, sondern nach gutem Stellungsspiel, aber guter Zweikampfführung. Kann es sein, Sophie?
Ja, ich würde sagen, die Zweikampfführung ist meine Superpower. ich habe schon immer... Da ich nicht die schnellste Spielerin bin, musste ich schon immer ein super Stellungsspiel haben. Vor allem, als das Spiel immer schneller wurde. Ich werde älter, neue, jüngere Spielerinnen kommen dazu. Da lebe ich momentan von meinem Positionsspiel und habe das über Jahre hinweg aufgebaut. Deswegen, ich bin auch stolz drauf, muss ich ehrlich sagen, weil das hat nicht jeder, das kann nicht jeder. Aber etwas, das ich zu meinem Spiel hinzugefügt habe und wirklich, hört sich komisch an, aber davon lebe.
Wann meinst du denn, hat es denn so angefangen, dass das Spiel immer schneller wurde, weil du es jetzt gerade so gesagt hast? Ist das jetzt eine jüngere Entwicklung oder ging das so über die letzten Jahre hinweg?
Ich glaube, es ging über die letzten Jahre hinweg. Für mich am deutlichsten habe ich es gespielt, als ich nach England gekommen bin. Mhm. Da muss ich wirklich sagen, da habe ich einen Riesensprung gemerkt. Die Schnelligkeit im Spiel und die Physis auch kommt mir natürlich sehr entgegen. Ich muss wirklich sagen, bei uns jeden Tag im Training geht es da wirklich zur Sache, was ich so aus den Jahren davor in anderen Ländern nicht kenne.
Okay, und wie findest du, ist das Niveau in der WSL? Also ihr habt jetzt zweimal den Klassenerhalt geschafft, dieses Jahr sehr souverän, also Platz 10 von 12, aber deutlichen Abstand. Ich meine, Bristol war da auch, also das zeichnete sich jetzt mal früh ab, sage ich, dass das wieder ganz gut klappen könnte.
Ja, ich würde sagen, hauptsächlich liegt es daran, dass in die englische Liga viel investiert wird. Mhm. Demnach kriegen wir natürlich Top-Spieler von allen Nationen zusammen und demnach steigt das Niveau immens in der WSL in England. Für uns jetzt als Leicester, die Statistik sieht nicht überragend aus, auch nicht dieses Jahr, aber ich muss sagen, wie wir über die Saison hinweg performt haben, zeigt eigentlich, oder aufgrund der Leistung müssten wir eigentlich einen viel höheren Tabellenplatz haben. Mhm. Letzten Endes haben wir die Ergebnisse nicht, deswegen irgendwann verdient man es dann auch nicht, wenn man die Ergebnisse nicht über das Ziel kriegt, sage ich mal. Aber wie wir dieses Jahr gespielt haben, unser Tabellenplatz reflektiert das nicht.
Ja, eigentlich ganz recht viele Tore erzielt und gar nicht so viele kassiert. Ja, im Pokal auch bis ins Halbfinale gekommen, da bei den Spurs gespielt. Und allein bei den letzten Spielen fand ich es total interessant zu sehen, wie viele ZuschauerInnen da waren. Also jetzt beim Pokal-Halbfinale, ich glaube, da waren 17.000, 18.000, teilweise bei Heimspielen 5.000, teilweise aber auch in Regionen, die wir hier auch in der Bundesliga haben, so 1.800, 1.500. Wie nimmst du denn das Interesse an der Liga wahr?
Ja, das Interesse ist, würde ich sagen, definitiv in den letzten Jahren gestiegen. Es hilft natürlich auch, dass die Lionesses die Europameisterschaft gewonnen hat oder haben. Demnach ist es natürlich weiterhin gewachsen. Ja, wir haben gegen Arsenal im Emirates gespielt, hatten da 30.000, 40.000. Ist nicht normal, dürfen wir nicht sagen. Das passiert nicht jedes Wochenende. Mhm. Aber wir sehen immer mehr Spieltage, wo diese Zahlen aufkommen. Und es zeigt einfach, in welche Richtung wir uns bewegen, vor allem hier in England. Natürlich, wie du selbst gesagt hast, Max, gibt es auch Spiele, da sind 2.000 Zuschauer da. Zeigt nur, dass wir noch viel mehr machen müssen, damit diese Zuschauerzahl von 30.000, 40.000 konstant wird. Da sind wir noch nicht, aber wir bewegen uns auf jeden Fall in die richtige Richtung.
Du hast früher gespielt in Hoffenheim, also daher kennt ihr euch, dann in Colorado bei Reading und dann jetzt eben seit 2020 bei Leicester. Was war denn so die größte Veränderung, die du jetzt mitgemacht hast? Ist es das, dass du jetzt als Profi trainieren und spielen kannst? Sind es die Trainingsbedingungen? Was hat sich da am meisten verändert?
Das ist eine gute Frage. Ich finde halt mein Mindset, so wie ich jeden Tag lebe, das gab schon lang, bevor ich Geld verdient habe im Fußball. Als ich damals mich entschieden habe, dass ich Fußball wirklich mal eine Chance geben möchte, für mich war es professionell 100%. Du redest über die Bedingungen, die sind hier, die wir bei Leicester haben, unglaublich. Also wir sind auch der einzige Verein, wir haben als Frauendepartment, als Frauenbereich unser eigenes Trainingszentrum. Ist schon sehr überragend. Wir haben 4 Plätze für uns. Wir haben unsere eigene Greenkeeper-Schule. Also kannst du dir vorstellen, wie es bei uns aussieht. Und das weiß ich sehr zu schätzen, weil ich auch weiß, wo ich angefangen habe. Als ich angefangen habe, Fußball zu spielen, war es halt einfach noch nicht so. Viele sagen ja immer, also weil du Geld verdienst, wie auch immer, bist du professionell. Dem stimme ich nicht zu, weil für mich war ich schon professionell, als ich noch nichts verdient habe oder sehr, sehr wenig als Teilzeitjob. Meine Einstellung war schon professionell, würde ich sagen. Für mich die größte Veränderung war, als ich nach England gekommen bin. Und darüber haben wir vor kurzem gesprochen, Max, ist, dass jeder Verein in England, der in der WSL spielt, alle Spielerinnen müssen Vollprofis sein. Und demnach haben die diesen finanziellen Mittel oder diesen finanziellen Hintergrund, dass sie sich nur auf Fußball konzentrieren können. Natürlich gibt es Leute, die auch was anderes noch machen nach dem Fußball, aber das ist dann individuell. Aber sowas gibt es zum Beispiel in Deutschland nicht. Mhm. Und ich glaube wirklich, wenn diese Regel eingeführt werden würde, würden entweder viele Teams aussteigen. Also es gibt zwei Wege. Viele Teams steigen aus und die Liga zerfällt ein bisschen, oder alle machen mit und die Liga, das Niveau in der Liga steigt extrem.
Ja, oder manche machen mit und manche müssen raus. Also alle Männerlizenzvereine schieben halt dann doch zähneknirschend ein paar Millionen rüber, die sie eigentlich lieber in, keine Ahnung, den Rechtsverteidiger, der auf der Bank sitzt, gesteckt hätten oder in irgendwelche Spielerberater. Und die reinen Frauenfußballvereine, die nicht so die hohen Etats haben, die gehen dann raus. Also es ist eine schwierige Diskussion. Und ich frage mich, Miri, du als jemand, die quasi diesen Sprung ja nicht machen durfte, wie blickst du denn auf das, was Sophie da erzählt? Also allein beim Wort Greenkeeper, da leuchten einem ja die Augen. Das ist ja quasi, also so wichtig die Plätze sind, aber das ist ja das letzte Problem, worüber wir hier sprechen.
Ja, absolut. Also ich muss sagen, dass ich damals schon zur Hoffenheim-Zeit, als wir uns ja kennengelernt haben, ich glaube, ich bin ein Jahr vor Sophie oder so nach Hoffenheim gekommen. Und ich kam gerade in der Zeit, als das da, ich sag mal, für damalige Verhältnisse professionalisiert wurde. Das heißt, in dem Jahr, in dem ich hinkam, war es mehr oder weniger, da habe ich noch in der Jugend gespielt. Breitensport klingt jetzt hart, das war es nicht, aber es war schon noch nicht professionell. Und dann haben wir schon gemerkt, dass es nach und nach professionalisiert wurde, schon in der Zeit, in der ich da war. War das für uns damals, also für mich, als ich da hingegangen bin, plötzlich hatten wir das Trainingszentrum, ein eigenes mit zwei Plätzen. Und es war für mich schon echt Fußball auf absolut professionellem Niveau. Mhm. Ich meine, klar, wir haben damals Regionalliga bzw. dann zweite Liga gespielt. Das heißt, es war noch weit weg von der Bundesliga. Aber ich glaube, dass sich seitdem da nochmal sehr, sehr viel getan hat. Als ich damals dort war, hatten wir, ich glaube, nur zum Spiel einen Physiotherapeuten da. Also wir haben, beim Training war kein Physio da. Und irgendwann haben wir dann, auch weil wir es aus der Mannschaft raus gefordert haben, halt gesagt, wir brauchen einen Physio, der jeden Tag, wenn wir trainieren, da ist. Damit wir einfach die ganze, allein in der Vorbereitung, dass du mal jemanden hast, der dir nach dem Training die Waden ausmassiert oder der dir vorm Training ordentliches Tape macht, wenn du irgendwie leichte Probleme hast oder sowas. Mhm. Das gab's anfangs nicht. Und dann war das für uns damals schon total professionell. Und wenn ich jetzt sowas höre, dass in Leicester Greenkeeper da sind und so weiter, das ist halt weit weg von dem, was ich jemals erleben durfte. Und ich glaube auch noch weit weg von dem, was viele in der Bundesliga heute haben. Klar wirst du wahrscheinlich in Wolfsburg und Bayern ganz gute Verhältnisse vorfinden. Aber sind wir ehrlich, also der MSV Duisburg und auch FC Nürnberg, die werden weinen, wenn sie hören, dass ihr Greenkeeper habt. Also da ist schon da noch ein Riesenunterschied. Und wenn Sophie halt sagt, dass das einfach bei der WSL Voraussetzung ist, dass du sagst, zumindest die Spielerin, vielleicht nicht das Ganze drumherum, aber die Spielerin müssen in der Lage sein, sich als Fulltime-Job auf den Fußball zu fokussieren, dann ist es nicht verwunderlich, dass dann irgendwann vielleicht auch das Niveau irgendwann auseinandergeht, weil es halt was anderes ist, ob ich einen 40-Stunden-Job mache und dann viermal die Woche abends nach Schicht oder sonst was nochmal 2 Stunden auf den Trainingsplatz gehe oder ob ich wirklich mein ganzes Leben komplett professionell ausrichten kann und quasi meinen kompletten Tagesablauf nur auf mein Training abstimmen kann. Das ist natürlich dann einfach eine andere Welt.
Ja, ich meine, gerade der SFC Nürnberg zum Beispiel, der versucht schon zum Beispiel mit seiner Infrastruktur dann auch attraktiv für Spielerinnen zu sein, aber nach dem, was du erzählst, und das ist ja jetzt auch keine komplette Neuigkeit, du erzählst es halt nun jetzt im Fall Leicester, sieht man halt schon einfach, welche Anziehungskraft halt allein diese ganze Liga durch diese Bedingungen hat. Gleichzeitig hatte ich jetzt aber auch den Gedanken, und da würde mich deine Meinung zu interessieren, Sophie, es ist ja wunderbar, dass du dich jetzt auf den Sport konzentrieren kannst, aber vermutlich wirst du ja jetzt auch noch nicht so viel verdienen, dass du dein Leben lang ausgesorgt haben wirst. Ist es nicht auch ein bisschen schwierig dann, dass man sich dann letztlich dann entscheiden soll, okay, für eine gewisse Phase meines Lebens, bei der ich ja auch nicht weiß, wie lange diese Phase ist, du bist jetzt 30 Jahre alt, kann noch ein paar Jahre gehen, aber wer weiß das schon im Leistungssport, irgendwann wird ein Cut kommen und dann musst du ja möglichst schnell einen Plan B dir beruflich irgendwie zusammengeschustert haben. Gibt es denn dahingehend auch Unterstützung von Seiten der Liga und des Vereins?
Ja, sehr schwieriges und auch sehr gefährliches Thema im Sinne von, ich habe Mitspielerinnen, ich habe Teammates, die 16, 17, 18 sind und nur Fußball spielen. Mhm. Klar, bis du 18 bist, kannst du keinen Profivertrag unterschreiben, verstehe ich. Hast trotzdem deine Expenses. Bist du 19, kannst du einen Profivertrag unterschreiben, gehst aber nicht mehr zur Schule, gehst auch nicht zur Uni und gehst auch nicht zum College. Für mich sehr, sehr gefährlich. Wäre nichts für mich. Also ich bin froh, dass ich diese erste Phase durchgemacht habe, wo der Fußball noch gewachsen ist. Ich habe mein Studium, ich habe meinen Bachelor und ich habe meinen Master gemacht und erst dann war ich finanziell gesehen voll Profi. War für mich sehr, sehr wichtig, weil ich so einen Baustein wollte. Ich wollte was, falls es schief geht, war mir immer bewusst, dass es passieren könnte, dass ich etwas habe. Auch jetzt bin ich voll Profi, habe gerade meine B-Lizenz gemacht, mache momentan meine A-Lizenz. Also ich gucke dann schon immer, dass ich irgendwas habe, nur falls, und mich schon auf den Sprung für Nachfußball vorbereite. Ich glaube, da muss mehr gemacht werden. Ich vergleiche es natürlich mit Anpfiff ins Leben, mit Hoffenheim, wo wir da sehr unterstützt wurden damals, in der Schule und auch in der beruflichen Laufbahn. Sowas sehe ich hier jetzt nicht. Hm. Kann natürlich nur für Leicester sprechen. Was ich mitbekomme, habe auch nicht viel nachgefragt, weil es für mich natürlich nicht mehr relevant ist. Aber habe schon Gespräche mit Teamkolleginnen gehabt oder auch andere Fußballspielerinnen von anderen Vereins oder Vereinen, wieder mein Englisch hier, dass es sowas nicht gibt, dass es die Unterstützung nicht gibt. Und für mich ist es sehr, sehr gefährlich. Weil, wie du sagst, wir verdienen nicht, was die Männer verdienen. Und davon kann ich nicht für immer leben. Wäre auch nichts für mich, muss ich ehrlich zugeben. Ich muss immer irgendwas machen. Aber da, ich glaube, da müssen wir mehr machen, dass diese jungen Spielerinnen unterstützt werden. Hm.
Ja, und gleichzeitig ist es ja auch ein Zwiespalt, weil das hat Annika Becker wunderbar erzählt in der letzten Folge von Becker und Pfeiffer, das war die Live-Folge mit Claudia Neumann, dass wir ja gerade so in so einer Zwischenphase gibt. Also es gibt quasi Spielerinnen wie ihr, die noch während ihres Leistungssports auch schon eben nebenher eine Ausbildung machen konnte. Und es gibt jetzt jüngere Spielerinnen, von denen jetzt eigentlich erwartet wird und die auch einen Tagesablauf haben, also jetzt bei den Top-Vereinen, dass sie nur Leistungssport machen, wo gar nicht mehr der Platz ist noch für eine Ausbildung oder für was anderes, die aber dennoch ja eigentlich auch dafür vorsorgen müssten. Und wir sind gerade in so einer Übergangsphase, wo es zumindest im absoluten Top-Bereich so ist, dass es kaum noch zu leisten ist, beides gleichzeitig zu machen. Trotzdem musst du es tun. Und vielleicht müsste man dann darüber nachdenken, vielleicht in der Zukunft eher dann auf die ersten Jahre nach der Karriere zu gehen, dass man sagt, es gibt eben Fallschirmzahlungen, einen Ausbildungstopf, wie auch immer man es nennt, wo man sagt, okay, ab dem Zeitpunkt, wo eine Karriere beendet ist, kann das eine Spielerin beantragen und dann bekommt sie für ihre Ausbildungszeit noch eine Unterstützung, weil es ist ja eigentlich auch total ungerecht, jetzt zu fordern, dass beides da ist. Konzentrier dich bitte voll auf den Leistungssport mit Trainingszeiten etc. und so weiter und so fort. Aber ja klar, wenn du Ausbildung machen willst, dann machst du halt noch nebenher, kommt halt noch oben mit drauf, wirst ja gut dafür bezahlt. Also es ist eine schwierige Lage und ich habe das Gefühl, dass da die Stimme der Spielerinnen gar nicht so stark ist. Ist das denn in der WSL anders? Fühlst du dich gut vertreten von der Spielerinnenvertretung?
Dadurch, dass wir recht eng mit der PFA, Professional Football Association, zusammenarbeiten, werden unsere Stimmen gehört, würde ich sagen. Das ist eine Association, die gebildet wurde aus Ex-Spielern, Spielern und Spielerinnen und auch momentanen aktiven Spielerinnen und Spielern, von denen wir sehr unterstützt werden. Gibt natürlich die Möglichkeit, dass sie dann so ein bisschen die Insights geben, was momentan abgeht, was die Spielerinnen fühlen, denken, die Erfahrung, die sie machen. Und es ist natürlich enorm wichtig, dass auch dieses Knowledge weitergegeben wird. Weil als Außenstehender wirst du nie wissen, was wirklich innen drin abgeht.
Hm. Ich meine, Miri, wir zwei können das jetzt nur so ein bisschen aus der Distanz betrachten, du aber natürlich noch viel näher dran als ich. Ich habe den Eindruck, gerade in dem Bereich haben wir Nachholbedarf noch in Deutschland, in der Vertretung der Spielerinnen.
Oh, das kann ich schwer beurteilen. Ja, würde ich auch so sehen, aber da habe ich wenig Einblicke, um das wirklich zu sagen. Mir persönlich ist ehrlicherweise noch gar nichts begegnet, wo es da eine Vertretung geben könnte. Deswegen würde ich jetzt sagen, ja, wir haben einen Nachholbedarf. Mag aber auch sein, dass es da irgendwas gibt, was ich noch nicht mitbekommen habe. Das finde ich schwer zu beurteilen. Aber ich finde generell die Frage, die ich mir stelle, ist es nicht bei den Männern gibt's ja auch die, die alles auf eine Karte setzen, im älteren Jugendbereich und vielleicht noch im Übergangsbereich zu den Herren irgendwo bei einem Top-Club sind Und dann aber gibt's ja ganz, ganz viele, die da auch durchs Raster fallen, die dann auch natürlich nicht ganz oben bei den Top-Profis ankommen, die dann irgendwo in der dritten Liga oder sonst wo spielen. Die haben ja finanziell eine ähnliche Situation. Die kriegen, würde ich jetzt mal behaupten, ohne zu wissen, was die verdienen, gehe ich auch nicht davon aus, dass die aussorgen für den Rest ihres Lebens. Und dann haben die gleiche Entscheidung mit, kicke ich jetzt noch auf dem Niveau, das, was ja durchaus ansehnliches Niveau ist, und kick dritte Liga, und fokussiere mich aber in der Zeit komplett auf den Fußball. Oder gehe ich halt dann noch ein, zwei Ligen runter und gehe den beruflichen Weg. Also ich glaube, dass wir da, dass man das irgendwie vergleichen kann. Bei den Frauen halt das Top-Niveau ist halt leider dann finanziell noch so. Und bei den Männern wahrscheinlich so, ich weiß nicht, ob es Regionalliga, dritte Liga, aber wahrscheinlich in der Region werden wir uns dann wahrscheinlich ähnlich bewegen.
Ja, das kann gut sein. Also, beziehungsweise es ist definitiv so, dass es bei den Männern so ist. Ich glaube halt, dass es lohnen könnte, zu versuchen, ob man nicht einen besseren Fußball bauen kann als den Männerfußball, den es da gerade gibt. Klar, es wird immer Leute geben, die durch Raster fallen, weil es wird immer erste, zweiten und sonstige Ligen geben, es wird immer Verletzungen und so weiter geben. Aber ich finde, man könnte das schon mehr mitdenken, denn man will es ja auch attraktiv machen, für junge Mädchen und Frauen den Sport zu betreiben. Also es ist ja noch nicht so, dass wir hier im gelobten Land leben würden, in dem ich für jedes Mädchen jetzt sofort einen entsprechenden Verein finde, wo es mitspielen kann und wo es auch schon die Fördermöglichkeiten gibt für Spielerinnen, die irgendwo zwischen Regionalliga und Bundesliga hängen. Ist ja eher immer noch eine sehr, sehr spitze Pyramide. Deswegen, also die Anmerkung ist definitiv richtig, das glaube ich auch, dass das genau der Fall ist, dass Regionalliga und die Ligen drunter, das sind genau dieser Bereich, wo du eben vorsorgen musst, und eigentlich oben drüber müssten es manche Spieler auch machen, das lernen sie halt dann erst auf die harte Tour nach der Karriere. Aber es wäre ja eigentlich schön, das so ein bisschen eher aus Sicht der Spieler und der Spielerinnen zu sehen und vorzusorgen. Auch wenn es natürlich immer eng wird, wenn es um Geld geht, ist schon klar. Sophie, bevor wir dann irgendwann leider über den Bundesligaspieltag sprechen müssen. Aber ein Thema muss ich noch kurz ansprechen. Also Leicester, ihr habt den Klassenerhalt geschafft. In der Vorsaison war es so, dass der Trainer Billy Kirk gekommen ist und ihr da mit einer tollen Aufholjagd das dann möglich gemacht habt. Billy Kirk ist jetzt nicht mehr Trainer bei Leicester, weil er gegen den Code of Conduct verstoßen hat. Er hat eine Beziehung mit einer Spielerin, es ist nicht bekannt wer, und du wirst dich jetzt auch direkt zum Sachverhalt selber nicht äußern, da laufen ja auch, hängen ja auch arbeitsrechtliche Fragen dran und so weiter und so fort. Aber kannst du mal erklären, was hat denn das mit euch gemacht, dass dann in ja auch einer sehr erfolgreichen Phase, ich glaube beim Abschlusstraining vor dem Viertelfinale gegen Liverpool, wurde er darüber informiert, dass er jetzt nicht mehr Trainer ist. Was hat denn das mit euch als Team gemacht und wie hat es funktioniert, dass ihr es dennoch geschafft habt, eigentlich gute Ergebnisse zu erzielen?
Ja, vorerst wurden wir nur informiert, dass der Trainer sowie die Spielerin suspendiert sind. Hat dann bestimmt auch 4 Wochen, 5 Wochen gedauert, bis letztendlich die Entscheidung gefallen ist, dass Willi Kirk nicht mehr unser Trainer sein wird. Was hat's mit uns gemacht? War natürlich sehr geschockt, muss ich ehrlich zugeben. Als Spielerin, und man kann es kaum glauben, wir hatten keine Ahnung. Wie geht man damit um? Entweder es reißt dich auseinander oder es bringt dich enger zusammen. Und ich muss wirklich sagen, es hat uns wirklich enger zusammengebracht. Das Timing von dem Ganzen war sehr, sehr ungünstig. Du hast selbst gesagt, am Abend oder am Tag vor dem Viertelfinale, sehr ungünstig und definitiv nicht, was wir geplant hatten. Aber letzten Endes wussten wir, dass wir einen Job zu tun haben am nächsten Tag. Und ich muss sagen, es war kein schönes Spiel gegen Liverpool. Wir haben wirklich keinen guten Fußball gespielt, aber wir haben sehr gekämpft. Und weil wir den Kampf gewonnen haben zusammen, haben wir das Spiel gegen Liverpool gewonnen. Wir spielen am Wochenende gegen Liverpool, wird ein ganz, ganz anderes Spiel, kann ich jetzt schon sagen. Aber in dem Moment ging es einfach nur darum, zusammenzuhalten und uns zu belohnen für die harte Arbeit, diese ganzen Wochen, die davor passiert sind auf dem Platz. Und diese eine Aktion, die da an dem Tag davor rauskam, sage ich mal, dass es nicht alles aus dem Fenster wirft irgendwie. Muss ehrlich zugeben, die letzten Monate als Mannschaft waren sehr, sehr schwierig für uns. Haben uns wirklich gechallenged gefühlt in vielen, vielen Momenten. Aber letzten Endes kannst du da nicht viel machen. Du kannst es nicht kontrollieren. Du kannst es nicht rückgängig machen. Du kannst die Zeit nicht vorspulen. Letzten Endes bist du in der Situation und du musst damit umgehen. Definitiv hat es uns enger zusammengebracht. nicht nur für das Liverpool-Spiel, aber für alle weiteren Spiele. Und deswegen bin ich auch so frustriert und auch enttäuscht, dass wir uns nicht belohnt haben mit besseren Ergebnissen. Wir waren nicht katastrophal. Wir haben das Spiel gegen Liverpool gewonnen. Wir waren im Halbfinale vom FA Cup. Das erste Mal für Leicester City Frauen. Aber wir haben uns nicht belohnt. Wir haben wirklich super Fußball gespielt mit allem, was im Hintergrund abgegangen ist. Wir haben, die Co-Trainerin war plötzlich unsere Cheftrainerin. Wir haben eine Trainerin verloren. Wir haben die Leiterin des Jugendbereiches hochgezogen. Also es war wirklich, ich will nicht sagen Chaos, aber da waren so viele Veränderungen und wir haben dennoch super Fußball gespielt und wirklich Qualität auf den Platz gebracht, aber haben uns nicht belohnt. Und als Mannschaft haben wir schon besprochen, dass wir alle sehr frustriert und enttäuscht sind, weil ich muss auch zugeben, dass von außen natürlich kommt, der Trainer ist weg, es läuft nicht mehr. Stimmt nicht. Was wir tagtäglich auf den Platz bringen und auch am Wochenende auf den Platz bringen, wenn Leute die Spiele schauen würden, da hätten sie eine ganz andere Meinung. Und du weißt, wie es im Fußball ist. Leute gucken sich das Ergebnis an und lesen die News. War auch in der Bild-Zeitung, habe ich gehört. war in Deutschland, ist nach Spanien. Also mein Papa hat mich angerufen und hat gesagt, hey, hier ist ein Artikel in Spanien, der wohnt in Spanien. Also es war ja überall. Und dennoch haben wir wirklich Qualität auf den Platz gebracht. Aber im Fußball zählt das nicht. Im Fußball zählt einfach nur das Ergebnis am Ende und was Leute daraus nehmen wollen, finde ich.
Ja gut, und das sagt ja auch viel aus, dass diese Nachricht dann wieder um die Welt geht. Letztlich ist es ja ein Boulevardthema und es ist ja gut, dass es einen Code of Conduct gibt, an dem hat Billy Kirk auch mitgearbeitet. Jetzt hat er gegen ihn selber verstoßen und die Details gehen dann vielleicht auch wirklich nur die betroffenen Personen und euch als Team an. Es hat ja mit dem Sportlichen erstmal nichts zu tun. Aber ja, interessant, dass so eine Nachricht dann um die Welt geht und viele andere nicht. Also,
ja, muss ich auch zu sagen, viele Details wissen wir selbst als Spielerin nicht. Also ich kann gar nicht, auch wenn ich wollen würde, kann ich gar nicht dazu viel sagen. Natürlich wissen wir ein paar interne Sachen, aber viel mehr Details, als was alle anderen wissen, müssen wir auch nicht. Wir haben den Code of Conduct zusammen erarbeitet. Letztendlich wurde gegen den Code of Conduct verstoßen und dann hast du dein Ergebnis.
Genau, also weil ich das jetzt einfach so gesagt habe, Code of Conduct ist Verhaltenskodex, würde man so grob jetzt im Deutschen übersetzen und da steht eben unter anderem drin, dass keine Verantwortlichen des Teams Beziehungen mit Spielerinnen eingeben dürfen, selbst wenn sie einvernehmlich sind, einfach weil es darum geht, dass man keine Abhängigkeitsverhältnisse schafft, die ja auch ursächlich für missbräuchliche Situationen sein können, was man eben ja in der NWSL und in vielen anderen Orten leider gesehen hat. Deswegen sicherlich eine sehr gute Maßnahme, das zu haben. Tja, jetzt kommen wir zu einem unschönen Thema. Wir müssen über diesen Bundesligaspieltag reden. Wir haben schon in der Vorbesprechung gesagt, man merkt, dass nicht mal auf allen Plätzen das ganz große Feuer noch drin ist. Sophie, wie geht's denn dir, wenn du jetzt, du hast ja auch drei Spiele jetzt vorbereitet hier von diesem Spieltag. Sehnsucht nach der Bundesliga bekommt man da wahrscheinlich nicht.
Vor allem nach diesem Wochenende glaube ich nicht so viel. ich muss zugeben, ich habe die drei Spiele mit zwei Teamkollegen geschaut, die auch mal in der Bundesliga gespielt haben. Miri, kennst du bestimmt, Janina Leitzig und Lena Petermann. Janina Leitzig sogar in Hoffenheim, haben wir auch ein paar Jahre zusammen gespielt. Und wir haben alle drei gesagt, also ob ich da nochmal zurück wollen würde. Aber wir müssen auch zugeben, dieses Wochenende war einfach nicht wirklich ereignisreich.
Aber woran liegt das, dass ihr gesagt habt, ihr wollt nicht zurück? Ist es das Spielniveau? War es jetzt, weil zu wenige Tore gefallen sind? War es die Art der Produktion, der Übertragung?
Ich glaube, viele Faktoren. Du sagst es selbst. Spielniveau, es gab bessere Spiele, es gab nicht so gute Spiele. Das gibt es auch in der WSL. Grundsätzlich würde ich schon sagen, dass das Spielniveau in der WSL höher ist. Aber ich glaube, es hat wieder damit zu tun, wie viel investiert wird in England. Du schaust den Spiel an und keiner ist im Stadion. Keinen interessiert's wirklich. Das ist halt anders, wenn du dann im Emirates spielst und da 40.000 im Stadion sind. Also es gibt ja ist ein ganz anderer Flair. Die Liga, die Spiele sind demnach viel attraktiver. Ich finde auch auf Social Media muss Deutschland wirklich nachlegen. Wenn ich es nicht nachgeschaut hätte, wüsste ich gar nicht, wann Leverkusen spielt und wann Essen spielt. Aber ich brauche nur einmal auf Social Media gehen, dann weiß ich sogar, wann Bristol spielt. Und dann weiß ich sogar auch, wie viele Zuschauer da sein werden. Und das ist ein Riesenproblem, finde ich.
Ja, mir ist auch aufgefallen, dass man auch die besten Highlight-Clips schon während des Spiels läuft, kriegst du immer von internationalen Accounts bei Twitter. Und dann wird mal vielleicht irgendwann später einer mit einer Link, mit einer URL, wird dann mal nachgeschoben vom DFB. Ja, es war ein etwas zäher Spieltag. Gleichzeitig, ich meine, ich habe ja mit euch die Spielerin-Perspektive auch hier mit dabei und Miri, du kennst es ja auch noch selber. Es ist ja irgendwie auch logisch. Also gefühlt geht's ja, es ging für drei Teams, glaube ich, noch um was bei diesem Spieltag. Für Nürnberg noch auf dem Papier, rein theoretisch, war der Abstieg noch nicht fix. Aber irgendwie ja auch verständlich, dass es dann jetzt nicht das Drama schlechthin ist, oder?
Ja, ich glaube, man merkt es schon. Also wie man auch so oft sagt, das ist, glaube ich, auch gar nicht bewusst. Also ich glaube nicht, dass eine Spielerin bewusst auf den Platz geht und sagt, auch heute geht's ja um nichts mehr, heute spiele ich mal nur so ein bisschen just for fun. Aber klar, ich meine, am Ende ist es halt was anderes. Es ist wie wenn es, ob es ein normales Bundesligaspiel ist oder ob ich im Champions-League-Finale stehe. Das ist natürlich ein Unterschied in der Einstellung. Du hast einen ganz anderen Fokus. Und gerade wenn du jetzt weißt, es geht um nichts mehr, man hat ja auch bei manchen Aufstellungen vielleicht dann auch zum Teil ein bisschen gemerkt, dass dann halt auch vielleicht Leute gespielt haben oder früher eingewechselt wurden, ja, die sonst nicht eingewechselt worden wären. Deswegen, das sind alles so Sachen, das ist völlig menschlich, das ist völlig normal. Und dann ist es auch gut, dass Spielerinnen, gerade die vielleicht den Verein verlassen, vielleicht nochmal ein paar Minuten kriegen, die sonst vielleicht keine Minuten kriegen würden. Finde ich auch völlig legitim. Vor allem dann, wenn es für beide Mannschaften um nichts mehr geht oder wenn es eigentlich in der ganzen Liga um nichts mehr geht. Ich meine, man hat es jetzt in der Männerbundesliga mitbekommen, wie sich Bochum drüber beschwert hat, dass Dortmund angeblich nicht alles gegen die Mainzer gegeben hätte. Das ist dann natürlich immer ärgerlich, wenn es dann irgendwie für einen Teil der Liga noch um was geht. Andererseits ist das jedes Jahr so. Dann habe ich halt Pech mit dem Spielplan. Das ist dann leider der Fakt. Aber ich glaube, dass das völlig legitim ist, dann irgendwann, du bist halt auch irgendwann platt. Also es ist halt auch gegen Ende der Saison, irgendwann merkst du den Spielerinnen auch an, dass die, wie viele Minuten die in den Beinen haben und dann geht's halt irgendwann auch einfach nicht mehr so auf 120%, wie man sonst vielleicht machen würde.
Ja, sehr guter Punkt. Auch das Letzte, was du jetzt gesagt hast. Also zum einen haben wir jetzt quasi die Rampe gebaut, um vorzubereiten, liebe Hörerinnen und Hörer. Es kann sein, dass wir jetzt nicht bei jedem Spiel ganz tief in die Analyse gehen, weil vielleicht war auch diesmal nicht so viel zu analysieren. Und zum anderen die Perspektive der Spielerin fand ich aber nochmal super, die du gerade reingebracht hast. Also wir sprechen jetzt als Erstes über das Spiel Frankfurt gegen Freiburg. Und das war ja ein tolles Spiel für neutrale ZuschauerInnen. Super. Ich werde gleich erzählen, wie die ganzen Tore gefallen sind. Aber Hasret Krajicci wurde danach interviewt. Und die war so natürlich wieder reflektiert wie immer und auch eloquent, aber du hast ja auch angemerkt, sie ist einfach wahnsinnig gefrustet von dieser Saison, hat sie auch gesagt, wir haben wieder 4 Gegentore kassiert, wir hatten so eine schlechte Phase, da fühlt man sich richtig als Loser, das hat so genervt. Und auf der anderen Seite hast du auch gemerkt, boah, war die einfach platt, es ist einfach eine lange Saison. Und das darf man dann eben auch nicht vergessen. Und so gerade so jemand wie ich, der halt immer nur auf Hobbyniveau gespielt hat, der ist dann vielleicht ein bisschen zu schnell da drin, manchmal auch zu urteilen und zu sagen, Mensch, hättet ihr doch noch mal ein bisschen mehr gegeben. Aber es ist halt Spieltag 21 und dann ist es vielleicht auch normal, dass ein Spiel anders verläuft. Und wie gesagt, Eintracht Frankfurt gegen Freiburg war da die Ausnahme, denn da ging es eigentlich super los. Unter anderem durch Hasret Krajicci. Schon in der 6. Minute zirkelt sie einen Freistoß aus circa 20 Metern rechter Position um die Mauer herum an den Innenpfosten und ins Tor. Wunderbarer Treffer. 1:0 für Freiburg. Vorher hatte Duns Krajicci gefoult und dafür auch schon eine frühe gelbe Karte gesehen. In der 16. Minute allerdings fiel dann schon das 1:1. Chiba holt mit einem tollen Dribbling eine Ecke heraus, die Henshaw, die ja die Eintracht verlassen wird, auf den Kopf von Laura Freigang schießt, die per Kopf das 1:1 erzielt. In der 34. Minute gibt's direkt nach einer guten Chance von Campbell eine Ecke für die Eintracht, die bei Chiba am zweiten Pfosten landet. Sie nimmt den Ball mit der Brust an und trifft wunderbar, wunderschöner Treffer in den linken Winkel, also die Eintracht führt wieder mit 2:1. Dann schießt Krajicci einen Freistoß an die Latte, in der zweiten Hälfte scheitert Campbell zweimal an Stina Johannes und in der 54. Minute ist es dann soweit. Freigang ist nach einem tiefen Pass von Henshaw durch und geht sehr einfach an Carrick vorbei und trifft ins kurze Eck zum 3:1. Damit schien das Spiel entschieden zu sein. Es ist aber noch ein bisschen was passiert. Prasnica und Reuteler hatten Chancen. Freiburg auch einzelne. Martinez kam noch, deren Abschied ja auch bevorsteht. Prasnica köpft an die Latte und in der 85. Minute darf sie dann auch treffen. Sie setzt sich im Strafraum gegen Janina Minge durch, flankt flach auf Reuteler. Entschuldigung, sie hat natürlich vorbereitet. Und die hat in ihrem 100. Bundesligaspiel dann zum 4:1 getroffen. Elli Gudow darf dann in der 93. Minute immerhin noch das 4:2 vorbereiten. Schasching verfehlt erst den Kopfball, aber von Pia-Sophie Wolter breiter Ball zu ihr zurück und sie kann mit einem guten Schuss das 2:4 aus Sicht der Freiburgerin ziehen. Was bedeutet, Eintracht Frankfurt hat jetzt die Qualifikation zur Champions League sicher. Für Freiburg geht die gebrauchte Saison gebraucht zu Ende. Es war aber, Sophie, ein interessantes Spiel, auch ein sehr abwechslungsreiches Spiel und für viele Frankfurterinnen und Frankfurter auch ein emotionales Spiel, weil eben hinten raus noch viele Spielerinnen verabschiedet wurden, Spielerinnen wurden eingewechselt, haben wir aller Orten gesehen. War rundherum eigentlich ein schöner Fußballabend, oder?
Ja, ich würde sagen, vor allem für Montagabend, ereignisreich, viele Tore. Als neutrale Zuschauerin, was willst du mehr? Also, ich finde, das Schönste an der ganzen Sache war Champions League Quali abgehakt. Mhm. Aber wie du sagst, ereignisreich für ein Wochenende, wo es dann doch weniger ereignisreich war.
Kannst du erklären, warum das so rauf und runter ging? Warum es also vor allem in der ersten Hälfte eigentlich fast immer so war, die einen haben eine Chance, dann haben die anderen eine Chance und das ganze Spiel wurde eigentlich nur durch Eckbälle unterbrochen?
Ja, ich glaube, es war ein sehr offenes Spiel. Ich glaube, da hat keine Mannschaft geschafft, einfach mal Ruhe reinzubringen. Mhm. Es war jedes Mal nach vorne, nach vorne, nach vorne. Tore fand ich, also Kaichis Freistoß überragend geschossen. Muss ich mich fragen, was die Mauer da macht. Bin aber keine Torhüterin, demnach weiß ich nicht, warum die Mauer so aufgestellt wurde.
Du hast es doch mit Janina Leitzig geguckt, hat sie nichts dazu gesagt?
Ah, sie hat den Kopf geschüttelt, aber man weiß ja nie, was die Torhüterin im Tor denkt. Frage ich mich echt, warum die Mauer so aufgestellt wurde, weil wir haben es halt wirklich geschaut und gedacht, hä, da ist doch so viel Platz. Mhm. Da würde jeder, ich bin keine Freistoßschützin, also ich werde auch nie einen Freistoß schießen, es sei denn, in meiner eigenen Hälfte. Aber da habe ich mir gedacht, hä, da würde doch jeder jetzt reinschießen. Habe ich nicht so verstanden, aber überragendes Tor. Der Kopfball, den Freigang reinmacht, also die steht ja in der Luft, der Ball ist noch gar nicht da, ja. Dann kommt der Ball an, die steht immer noch in der Luft und köpft den dann noch überragend rein. Drittes Tor, genauso geil. Also ich fand die Tore, die auch geschossen haben, richtig überragend. Vor allem in der ersten Halbzeit. Zweite Halbzeit kann man machen, waren ordentliche Tore, aber vor allem die ersten drei waren richtig gut. Finde, wenn Kaichi den zweiten Freistoß noch reinmacht, wird es ein ganz, ganz anderes Spiel. Mhm. Glaube ich. Weil am Anfang war es wirklich offen. Freiburg hat super gestartet, belohnt sich mit einem Freistoßtor, dann kommt Eintracht zurück, schießt zwei Tore, aber es war ein sehr, sehr offenes Spiel. Da hat, wie ich gesagt habe, keiner die Ruhe gefunden, um das Spiel zu kontrollieren. Da war einfach Chance nach Chance nach Chance.
Ja, und die Eintracht trifft jetzt sogar nach Ecken. Ich hatte leider jetzt nicht mehr die Zeit rauszusuchen, wie viele Ecken man vorher getreten hat, ohne ein Tor zu erzielen. Jetzt waren sogar zwei Tore nach Ecken. Aber ja, den Eindruck hatte ich auch. Also zum einen, dass das frühe Gegentor so ein kleiner Dämpfer war für die Eintracht-Frauen und dann eben auch, dass diese ständige Gegenwehr, ja auch die beiden Chancen von Kempe dann Anfang der zweiten Hälfte, das waren jetzt nicht mehr die ganz großen Chancen, aber es wäre möglich gewesen, dass das 2:2 fällt. Ich hatte das Gefühl, man merkt es der Eintracht schon an, dass man es unbedingt an diesem Abend jetzt noch fix machen will, weil es wäre sehr unwahrscheinlich gewesen, dass man es nicht geschafft hätte, auf Rang 3 zu landen, denn Essen hätte noch die Möglichkeit gehabt, aufzuholen, aber dafür hätten sie in Wolfsburg gewinnen müssen, am letzten Spieltag, wenn die ihr letztes Heimspiel haben. Ja, also es ist natürlich alles möglich, aber ob es jetzt unbedingt so wahrscheinlich gewesen wäre, weiß man nicht. Aber dieser Wille, das unbedingt jetzt in diesem Spiel zu machen und sich letztlich diesen schönen Moment dann auch selbst zu bescheren, dass man eben quasi auf einer positiven Note dann auch die Spielerinnen verabschieden kann, sich von den Fans verabschieden kann, das fand ich, hat bei Eintracht Frankfurt fast so eine Unruhe reingebracht. Und in der zweiten Hälfte konnte man damit besser umgehen. Dann stand auch die Abwehr eigentlich sehr solide. Es waren eben nur noch kleine Chancen von Freiburg. Und das fand ich interessant, weil eigentlich hätte ich Eintracht Frankfurt als abgezockter eingeschätzt. Aber so ist das halt manchmal. Da gibt sich auch so eine Dynamik in so einem Spiel.
Ja, du weißt, oder man kann die Psyche da nicht so unterschätzen. Mhm. Du weißt als Spielerin, was du heute Abend erreichen kannst. Du bist zu Hause vor deinen eigenen Fans. Wie du gesagt hast, viele Spielerinnen wurden noch verabschiedet. Wir wissen, das ist die letzte Saison für diese Spielerinnen. Und manchmal, wenn du so sehr willst, ist es gar nicht so gut. dann bist du so verkrampft, dann spielst du definitiv nicht auf dem Niveau, was du kannst. Manchmal ist es gar nicht so gut, wenn du es zu arg willst. Mhm.
Ja, und dann hast du auch gesehen, das fand ich ganz interessant, also Anyomi konnte nicht spielen, die ist ausgefallen, die war ja am letzten Spieltag die überragende Spielerin bei der Eintracht, aber du hast wieder gemerkt, was Chiba einfach in dieses Team reinbringen kann. Ich hoffe so sehr, dass wir das mal in der Dreierkombination sehen können, Freigang Chiba und Anyomi, weil da könnte, also das könnte sehr interessant werden für alle gegnerischen Verteidigungen. Und das war auch was, mit dem Freiburg wieder Probleme bekommen hat. Kannst du mal erklären, was ist das, wie kann man das verhindern, dass man durch so eine fluide Sturmreihe, also die Eintracht, die ist ja auf dem Papier, hast du eine Zehnerin und eine Doppelspitze, aber die rotieren ja immer wieder durch und dann schießen ja aus den Halbräumen ständig noch Reuteler, kommt hinterher, Henschow zieht mal nach innen, Dunst kommt mal in den Halbraum. Also da wird man ja von allen Seiten, kommt auf einmal Spielerin auf einen zugelaufen. Ist es Kommunikation, mit der man das lösen kann? Muss man da vielleicht auch manchmal klare Frau gegen Frau Pärchen bilden vor dem Spiel? Wie hätte Freiburg es verhindern können? Weil Hasret Kayıkçı hatte recht, wenn sie sagt, wieder 4 Gegentreffer, das ist einfach zu viel.
Ja, ich glaube, alleine als einzelne Spielerin kannst du es sowieso nicht lösen. Vor allem, wenn da so viele Positionswechsel sind und du hast die 10, die hinter die Kette läuft, du hast die 9, die dir entgegenkommt, dann musst du als Kollektiv, finde ich, zusammenarbeiten. Klar, du kannst sagen, Frau gegen Frau, jeder hat eine Spielerin, sieh zu, dass sie kein Tor schießt. Für mich ist es nicht wirklich eine Lösung. Ich würde sagen, agiert als Kollektiv. Du sagst selbst, Kommunikation ist das A und O. Und manchmal lässt du die Spieler sich einfach bewegen, weil oft, wenn die Räume freilaufen, ist es ja eigentlich nur, um dich wegzuziehen. Lass sie doch laufen, denke ich mir dann immer. Lass sie laufen, die müssen ja eh an mir vorbei, mein Tor ist hinter mir. Ja. Wenn die doch vom Tor weglaufen, lass sie doch laufen, dann soll meine Mittelfeldspielerin die Spielerin übernehmen. Solange ich kompakt stehe als Abwehrkette und vielleicht noch eine 6, 2, 6, wie auch immer du möchtest, wenn ich doch kompakt stehe, dann sollen die laufen, wie sie Lust haben. Aber das muss man üben, da muss man zusammenspielen, da muss die Kette schon seit vielen Spielen zusammenspielen und Kommunikation wie das A und O. Du brauchst aber auch richtige Leader in dieser hinteren Kette. Und wenn du das nicht hast, wird es ganz, ganz schwierig.
Ja, und ich glaube, da sind wir nämlich bei einem interessanten Punkt. Weil, also, ich will jetzt nicht sagen, dass da keine Leaderin bei Freiburg hinten drin stehen, das steht mir gar nicht zu, aber wir alle haben ja mitverfolgt, wer da jetzt in der Innenverteidigung spielt, dass das vielleicht auch gar nicht von Anfang an der Plan war. Und weil du ja doch trotzdem Entscheidungen treffen musst. Weil klar, du kannst sagen, ich lasse die jetzt alle laufen, dann kommt aber so ein Dödel wie ich, so ein Sofatrainer und sagt, ja Moment mal, warum kann denn Laura Freigang ständig im Halbraum aufdrehen? Das ist ja super gefährlich, weil die spielt ja super gute Steckpässe. Haben sie ja auch gemacht, auch in diesem Spiel. Also sprich, es gibt ja auch gute Gründe, manchmal mit den Spielerinnen mitzugehen. Aber insgesamt, finde ich, hat man das auch in diesem Spiel wieder gemerkt. Freiburg hat viele Dinge gut gemacht. Offensiv fand ich es sehr gut und hätte auch noch mehr vielleicht sogar als 2 Tore verdient gehabt. Defensiv ist es einfach kommen sie oft in Situationen, in denen sie improvisieren müssen. Und gerade im Strafraum ist es halt schlecht. Und wenn du dann einfache Duelle verlierst, so wie zum Beispiel Carrick vor dem 1:3, das war eine gute Bewegung von Laura Freigang, aber sie war jetzt auch vorhersehbar. Also
kann man verteidigen.
Ja, okay, du sagst es auch. Sehr gut, dann bin es nicht nur ich. Und das ist halt, das ist schade, weil das hat sich summiert bei Freiburg. Das wissen die natürlich auch. Aber das hast du in diesem Spiel auch gesehen. Und Frankfurt ist halt gerade in der Form, da nehmen die sich das und da machen sie eben ihre 4 Tore in dem Fall. Aber gut, es war ein schönes Spiel für alle Neutralen, die zugeguckt haben für Eintracht Frankfurt. Geht es dann noch zum ersten FC Köln und der SC Freiburg darf zu Hause gegen Leipzig seine Saison beschließen. Und genau jenes Leipzig ist auch Hauptdarsteller in unserem nächsten Spiel, denn dass Eintracht Frankfurt schon so gut wie den 3. Platz sicher hatte, das hatte mit dem Freitagabendspiel zu tun zwischen Leipzig und der TSG aus Hoffenheim. Und da trug sich Folgendes zu, schon in der 11. Minute bringt Starke eine Ecke nach innen und findet Fudalla, die per Kopf zum 1:0 trifft. Sie steht am 5-Meter-Eck frei und ohne Gegenspielerin. Da hat die Zuteilung ganz offenbar nicht funktioniert. Denn, zur Erinnerung, Fudalla ist 1,53 Meter groß. Das ist jetzt dann, also Sophie, du hättest sie verteidigt. Das können wir definitiv sagen. Ich konnte nicht viel WSL sehen, aber allein deine Statistiken sagen, du musst gar nichts dazu sagen. Das wäre so nicht gefallen, dieses Tor. In der 23. Minute gab es dann einen Einwurf von links. Da setzt sich Corley super an der Grundlinie gegen Müller durch und passt nach innen, wo Feldkamp den Ball an Herzog vorbeispitzelt. Aber Gia Corley drückt ihn noch über die Linie und macht das aus dem Abseits heraus. Deswegen zählt dieser Ausgleich nicht. Stattdessen kann dann Leipzig in der zweiten Hälfte das Spiel für sich entscheiden. Herzog spielt einen guten öffnenden Pass in der 65. Minute, der über eine Station im Angriffsdrittel landet. Über den rechten Flügel spielt sich Leipzig durch. Ein Schuss wird noch geblockt, aber den Abpraller nimmt dann Mimi Larsson auf, dribbelt zwei Gegenspielerinnen aus, legt auf Starke und die erzielt das 2:0. Und in der 79. Minute holt Fodala mit einem Superschuss eine Ecke heraus und die bringt sie dann nach innen in den Rückraum, wo der Ball hip im Gesicht trifft, von ihr zu prallt der Ball zurück zu Krug und die erzielt dann das 3:0. Das heißt, Hoffenheim verliert dieses Spiel nach zwei Gegentoren nach Ecken. Landenberger klärt noch einen Schuss von Kössler hinter oder auf der Linie, aber das ist dann nicht mehr entscheidend, ob das jetzt das 1:3 gewesen wäre. Und so, Miri, wirft Hoffenheim mit einer Serie an Niederlagen die Saison ein bisschen weg. Und jetzt weiß ich ja, dass ihr beide auch einen besonderen Bezug zur TSG habt. Was ist denn da passiert, deiner Meinung nach? Kann man das anhand dieses Spiels vielleicht erklären?
Oh, das finde ich schwierig, aber also ich fand es erstmal, finde ich es interessant, dass wir hier anscheinend mit den beiden besten Spielen des oder interessantesten Spielen des Spieltags starten. weil
kein Zufall.
Also das konnte man sich, ja, also das Spiel konnte man sich echt gut angucken. Ich habe es nach Duisburg-Leverkusen geguckt. Ich will noch nicht spoilern, aber es war besser als das vorher.
Wie ein frisches Glas Wasser an einem heißen Sommertag.
Du malst mit Worten, Max. Ja, genau so. Nee, also ich finde wirklich, dass man das Spiel wirklich gut sehen konnte. Ich habe mir als eine der ersten Sachen aufgeschrieben, dass der Ball fast nur am Boden ist. Mhm. Das mag auch mit dem Spiel vorher zu tun haben, dass mir das so schön positiv aufgefallen ist. Aber ich finde, dass beide Mannschaften sehr viel Fußball gespielt haben. Und wenn hohe Bälle dann wirklich mit Köpfchen mal irgendwie hinter die Abwehr gechippt, aber da war kein, schlagen wir mal den Ball nach vorne und hoffen, dass irgendwie eine eigene Stürmerin drankommt oder wir einen zweiten Ball kriegen. Sondern es war tatsächlich eigentlich immer alles mit Plan. Letztlich finde ich das 3:0 aufgrund der zweiten Halbzeit dann aber eher auch in Ordnung. Ich finde, in der ersten Halbzeit war es relativ ausgeglichen. Dann fiel ja auch noch dieses Abseitstor in der ersten Halbzeit. Also ich finde, in der ersten Halbzeit war es noch gar nicht so krass. In der zweiten Halbzeit hat man dann gemerkt, ich finde, was bei Hoffenheim das Problem war, war eigentlich meistens der letzte Ball. Also waren Angriffe dabei, wo wirklich was hätte draus entstehen können. Und dann kam aber der letzte Ball doch irgendwie einen Meter zu weit oder dann doch nicht genau in Fuß. Und sie haben sich dann irgendwie selbst um ihre Angriffe gebracht, was ein bisschen ärgerlich ist, weil ich finde, sie haben eigentlich echt so, bis so 30 Meter vom Tor meistens ein gutes Spiel gemacht und dann wurde es aber so wirklich gefährlich, wurde es dann am Ende meistens doch nicht. Und das ist halt ein bisschen schade dann. Bella wurde ja dann noch ausgewechselt, die haben sie, finde ich, auch gar nicht ins Spiel gebracht bis zu ihrer Auswechslung. Ja, ich finde, Mimeti ist auf Außen immer relativ aktiv, da kam zwar jetzt auch nicht so richtig viel, aber die macht immer ganz gut Druck über die Seite. Also insgesamt muss man sagen, war das schon okay, dass Leipzig das Spiel gewonnen hat.
Ja, das war auch mein Eindruck. Und Leipzig hat natürlich ein gutes, hohes Pressing gespielt. Gerade in der Anfangsphase hast du gemerkt, dass das Hoffenheim so richtig auf den Zeiger gegangen ist. Da sind sie nicht so wirklich gut durchgekommen. Aber es gab schon immer wieder die Momente. Also Mimeti hast du genannt, auch Linda gegen Müller hatte immer wieder gute Aktionen. Gia Corley, die Art und Weise, wie das Abseitstor entsteht, zeigt auch, das lief ja auch über die Seite von Müller, die aber ansonsten kein schlechtes Spiel gemacht hat. Die hat sich einmal aus so einer Pressing-Situation richtig, richtig gut rausgelöst. Also es war eine gemischte Tüte, dieses Spiel für Marlene Müller. Aber du hast eben gesehen, dass Hoffenheim gerade so die Selbstverständlichkeit fehlt. Und es hört sich so ein bisschen schwammig an, aber letztlich merkst du es ja genau an solchen Dingen. Das Passspiel geht selten mal über mehr als vier Stationen. Also sprich, der fünfte Pass ist dann ein Fehlpass. Und das ist eigentlich eine gute Quote. Das ist völlig okay im Schnitt der Bundesliga. Aber es ist halt für Hoffenheim genau das, was ihnen fehlt, um mal in eine Rotation reinzukommen. Und sie haben sich immer mal wieder, konnten sie sich aus dem Pressing lösen. Und dann haben sie es mal überhaupt nicht hinbekommen und haben Bälle ins Seiten ausgeschlagen. Und Leipzig hatte ständig Einwurf in der gegnerischen Hälfte. Und so hat es Leipzig, glaube ich, geschafft, Hoffenheim zu nerven Und dann hat Leipzig, also zum einen spielen sie eine wahnsinnig gute Rückrunde, muss man sagen. Also Leipzig ist Rückrundendritter. 20 Punkte hat man in der Rückrunde geholt. Absolut faszinierend und halt auch sehr heimstark. Die ganzen letzten Heimspiele wurden gewonnen. Und ich glaube, das hat quasi, bei Hoffenheim fehlt die Selbstverständlichkeit gerade und bei Leipzig ist genau die vorhanden. Die haben sich aus Situationen rausgelöst, auch Elvira Herzog, die gerade wenn sie angelaufen wird, in der Saison schon ganz oft die Bälle mit einer irren Streuung auch mal in Seiten ausgeschossen hat. Deswegen habe ich so betont, vorm 2:0, da spielt die den öffnenden Pass durchs Zentrum irgendwie so schräg durch. Also da sind so quasi die unterschiedlichen Formvarianten aufeinander getroffen. Hoffenheim gerade keine gute Form, Leipzig in einer sehr, sehr guten Form. Und dann geht es auch so aus, wie man denkt, 3:0.
Ja, und wie wir schon gesagt haben, über die 90 Minuten gesehen, auch dann absolut verdient. Wer mir ein bisschen leid getan hat, war Pauline Krumbiegel.
Ja.
Die noch eine gelbe Karte bekommen hat und jetzt im letzten Saisonspiel dann vor ihrem Wechsel gesperrt ist.
Ja, das stimmt. Und sie hatte auch diese eine große Chance, wäre wahrscheinlich wegen Foul dann abgepfiffen worden. Aber ja, das stimmt. Generell muss man sagen, der rechte Flügel bei Hoffenheim, also bei Hoffenheim war ja in den guten Phasen so, dass links wie rechts ungefähr gleich gefährlich war. Aber das war in dem Spiel auch wieder ein bisschen weniger zu sehen. Was aber auch, glaube ich, damit zu tun hatte, dass Julia Pollack ein gutes Spiel gemacht hat und Sandra Starke. Die hat unglaublich viel weggearbeitet. Ja, so ja. Gewinnt Hoffenheim, ist jetzt dann das 5. Spiel in Folge ungeschlagen, hat jetzt dann in den letzten 5 Spielen 4-0 gespielt. Also ich habe ja schon die Stärke von Hoffenheim betont, aber man kann es nur noch mal unterstreichen. Es geht jetzt dann eben von Leipzig, habe ich betont, Entschuldigung. Es geht jetzt dann zu Freiburg. Bei Leipzig ist die Situation, bei Hoffenheim ist die Situation eine andere. Es ist die 3. Aufnahme für mich heute. Merkt man es irgendwie? Ich finde nicht. Also aus den letzten 4 Spielen 3 Niederlagen für Hoffenheim. Jetzt empfängt man zu Hause noch den FC Bayern und muss dann bei der Schalenübergabe zugucken. Gibt wahrscheinlich schönere Dinge, die man an einem Pfingstmontag tun kann, aber auch das gehört zum Profitum mit dazu. Und damit kommen wir zu einem Spiel, das in Essen stattfand, bei dem wir 2 sehr unterschiedliche Hälften gesehen haben. Und dieses Spiel hat dafür gesorgt, dass eben Eintracht Frankfurt bis Montagabend warten musste, bis man eben sicher wusste, wir haben die Qualifikation zur Qualifikation für die Champions League sicher. Denn Essen gewinnt gegen Köln und spielt eine tolle erste Hälfte. In der 10. Minute attackiert Essen immer wieder die Tiefe und in der 10. Minute finden sie Kowalski hinter der Abwehr. Die legt eigentlich zu ungenau nach innen, aber der Ball läuft durch bis zu Lili Pocella, die aus kurzer Distanz trifft. Wiankowska hatte sich bei der Flanke noch verschätzt. Dann gab es in der 29. Minute ein tolles Dribbling von Ostermeier, die nach innen zieht und vom linken Strafraumeck aus abzieht. Paul pariert stark zur Ecke und genau diese Ecke schlägt dann Kowalski auf Rieke, die per Kopf das 2:0 erzielt. Und am Ende ist diese 2:0-Führung mehr als verdient und vielleicht sogar noch zu niedrig. Aber Köln schafft es, darauf zu reagieren. In der 54. Minute belohnt sich Köln für ein aggressiveres Pressing. Wiankowska zieht aus der Distanz ab, Winkler lenkt den Ball noch an die Latte. Von dort sprengt er aber dann zu der eingewechselten Padilla Bidas, die das 1:2 erzielt. Es gab dann auch noch einen Schuss von Wamser, die hat ihren Schuss nicht genau genug platziert. Und insgesamt, Sophie, hat man da gesehen, dass der SGS die Kontrolle gefehlt hat. Kannst du das erklären, warum diese so souveräne erste Hälfte sich in der 2. nicht fortgesetzt hat?
Ich würde sagen, weil 2:0 wahrscheinlich das gefährlichste Ergebnis ist im Fußball, finde ich.
Ja.
Es ist entweder 1:0 oder es ist 3:0, aber 2:0 ist extrem gefährlich. Sobald du, es steht 2:0, man würde wieder glauben, wir sprechen wieder über die Psychologie oder the mental side of the game. Es steht 2:0, du denkst, oh, du hast alles im Griff, solltest 3:0, 4:0 vielleicht schießen. Mhm. Dann kann ein Tor passieren, ein Tor kann immer passieren. Es kann Glück sein, es kann überragend rausgespielt sein. Kann ja sein, dass du noch nicht mal was falsch gemacht hast und du kassierst ein Tor und plötzlich ist ein riesen Umschwung vom Momentum. Und dann steht es 2:1 und dann bist du am Zappeln. Und als ja. Zuschauer fragst du dich dann immer, wie das denn passieren kann, weil eigentlich hast du doch alles unter Kontrolle gehabt. Eigentlich müsstest du immer noch alles unter Kontrolle haben. Immerhin hast du ja immer noch ein Tor Vorsprung. Aber dieses 2:0 ist so, so gefährlich. Und Essen hat es halt einfach nicht geschafft, trotz des 2-Tore Vorsprungs da Ruhe reinzubekommen. Erste Halbzeit muss man ja ganz klar sagen, Essen definitiv dominant. Hat auch Köln nicht wirklich viel gezeigt, muss ich sagen, aber zweite Halbzeit schießen sie nicht nur das Tor, sondern hatten noch wirklich gute Chancen, wo sie das Spiel hätten noch entweder auf ein Unentschieden bringen können oder drehen können. Aber das 2-0 für mich ist im Fußball das gefährlichste Ergebnis.
Ja, du hast es eben gesehen, also wir hatten ja gerade schon das Thema Selbstverständlichkeit. Auch hier bei Essen in der ersten Hälfte Passquote 84%, zweite Hälfte 61%. Also es war halt, sie haben es halt, also Köln ist ja auch aggressiver angelaufen, aber also ich will jetzt auch das nicht kleinreden, aber Köln hat da jetzt nicht irgendwelche Pressingfallen oder so gestellt oder das war jetzt auch nicht immer im immer höchsten Tempo. Die waren einfach nur 10 Meter weiter vorne und die haben quasi schon in der Aufbaulinie genervt und haben einfach darauf gewartet, dass Essen Fehler macht und dann hat Essen Fehler gemacht. Und das hat sich immer weiter fortgesetzt. Das fand ich schon interessant zu sehen, weil ich ehrlicherweise auch gedacht hätte, dass es dann da schon Spielerinnen gibt wie Jacqueline Meisser oder auch Katerina Pejic, die sich ja dann eigentlich auch gerne mal fallen lässt zwischen die Innenverteidigerinnen oder als rechte Innenverteidigerin, die dann eben das dadurch beruhigen können. Weil du kannst ja, es ist ja, Köln ist ja jetzt auch nicht mit 8 Spielerinnen angelaufen, sondern das war ja alles relativ konservativ, was Köln gemacht hat. Hat mich gewundert, dass Essen das nicht hinbekommen hat. Vielleicht so eine nächste Entwicklungsstufe, die man nehmen muss, die man aber vielleicht auch nur über Spielpraxis und solche Situationen bekommt, oder? Weil so wirklich, kann man das trainieren, sowas?
Ja, durchaus kannst du es trainieren. Du kannst natürlich eine Mannschaft richtig extrem aggressiv und hoch anlaufen lassen. Aber ich würde sagen, im Training bist du sowieso immer mutiger. Im Training, da gibt es keine großen Konsequenzen. Wenn du ein Tor kassierst, kommt der nächste Ball rein. Und so wirklich, wirklich trainieren kannst du es nur in der Spielsituation, in dem wirklichen Spiel, wo es um vieles geht. Letztendlich, du sagst es, Köln hat nicht wirklich ihr Pressing geändert im Sinne von Fallen oder 5 Leute nach vorne geschmissen. Und eigentlich musst du als Aufbauspielerin dann für Essen den Spiel einfach nur schneller laufen lassen. Wenn sie taktisch nicht wirklich was ändern, sind ja immer noch dieselben Lösungen da, dieselben Räume da. Du musst das alles nur ein bisschen schneller lösen. Letztendlich, wenn sie vielleicht Spielzüge einstudiert haben, aber Köln aggressiver anläuft, die Spielzüge sind immer noch dieselben. Es muss nur zack, zack, zack gehen. Aber es hat Essen nicht geschafft. Aber es liegt, glaube ich, nicht daran, dass sie es vielleicht nicht gesehen haben oder dass sie es nicht können. Definitiv, die Spielerinnen auf dem Niveau können diese Spielzüge auch unter Zeitdruck spielen. Aber wenn dich da jemand mit 100 km/h anläuft, dann bist du nicht mehr ruhig. Und das ist so das nächste Niveau, dass trotz dessen, dass dich da jemand aggressiv anläuft, dass du immer noch mit Ruhe diese Räume siehst. Hm. Und wie du selbst sagst, wahrscheinlich als Trainer würde ich sagen, das ist, worauf ich aufbauen will. Das ist, was ich nächste Saison angreifen will, dass ich trotz dieses Angriffspressing ruhig meine Räume sehe, die genauso da sind, wie wenn mich keiner anläuft.
Und die ja sogar zum Teil ein bisschen größer waren, weil ja der Raum hinter der Kette bei Köln viel größer wurde, weil sie ja eben höher da waren. Und es gab ja auch so einzelne Kontergelegenheiten für Essen, aber die haben sie dann nicht gut ausgespielt. Und das war ja interessant, weil in der ersten Hälfte hat Essen ja auch viele seiner Chancen aus Situationen herausbekommen, also aus Umschaltsituationen. Da war es ja gar nicht so, dass man immer irgendwie mit Ballbesitz sich nach vorne gespielt hat, sondern Pass nach vorne, Ball irgendwie verloren, im Gegenpressing wieder gewonnen und zack, dann ging es aber tief. Und dann wurde aber Ramona Meyer oder Laurita Elmasi oder Lilli Pocella, die wurden alle tief geschickt und dann alle Kölnerinnen mit Blick zum eigenen Tor und laufen irgendwie hinterher. Und das, eigentlich hat's Essen schon versucht, es ähnlich zu machen. Das einzige Element, was mir gefehlt hat, war, also was heißt gefehlt hat, aber was man in dem Spiel nicht gesehen hat, manchmal ist auch Sophia Winkler diejenige, die zwischen zwei breitstehenden Innenverteidigerinnen steht. Und ich hätte mir vorstellen können, dass das vielleicht geholfen hätte, weil es halt auch das Pressing ein bisschen auseinandergezogen hätte von Köln. Die hätten sich entweder auf eine Seite committen müssen, wenn der erste Pass gespielt ist, und dann kannst du versuchen, wieder hintenrum auf die andere Seite zu kommen. Oder gleich die Verlagerung. Aber ich weiß nicht, ob das vielleicht auch gar nicht der Plan war. Das macht Sophia Winkler auch gar nicht so häufig. Aber es war total interessant, dieses Spiel. Und ich finde es aber auch aus Kölner Sicht positiv, dass man es geschafft hat, nach dieser wirklich schwierigen ersten Hälfte zurückzukommen. Und es war ja auch, also jetzt ist Köln auch wirklich sicher in der Liga gerettet. Also war schon vorher sehr wahrscheinlich, zum Zeitpunkt des Spiels aber noch nicht. Aber ich glaube, das war gut, dass die auch gesehen haben, na, wenn wir mit mehr Mut spielen, wenn wir uns was zutrauen und wenn wir vor allem auch darauf vertrauen, dass nicht alles schief geht. Also die hätten ja auch noch zwei weitere Kontertore fangen können, ja. Dann wäre es 0-4 geworden. Aber trotzdem haben sie Köln echt zum Essen wirklich zum Wackeln gebracht.
War gut. Ja, ich glaube, die haben die definitiv herausgefordert in der zweiten Halbzeit. Da war nichts mit erster Halbzeit gut gespielt, das Spiel ist gelaufen. Mhm. Ich glaube, sie haben sie wirklich nochmal zum Zappeln gebracht.
Aber wirklich. Und so war es auch für die neutralen ZuschauerInnen wirklich eine schöne Partie. Ihr merkt schon, ich habe wirklich alle schönen Spiele nach vorne gestellt. Dann gucken wir einfach, wie lange wir da noch sprechen über Duisburg gegen Leverkusen. Vielleicht machen wir da zwei schnelle Minuten, Miri. Musst du da nicht so lange durch. Essen auf Rang 4 jetzt gesprungen durch die Niederlage von Hoffenheim. Natürlich ein ganz fantastisches Ergebnis. Das ist euch allen ja klar. Da ist es eigentlich auch egal, was jetzt im letzten Spiel in Wolfsburg passiert. Und für Köln mit 18 Punkten ist man jetzt eben sicher gerettet. 6 Punkte hat man auf den ersten FC Nürnberg. Und Köln wird jetzt zuletzt noch zu Hause gegen Eintracht Frankfurt spielen. Und dann kommen wir jetzt zu den beiden Teams, die das Pokalfinale gegeneinander bestritten haben. Und ich glaube, Miri, man kann diese beiden Spiele, also wir wollen jetzt anfangen mit Bayern gegen Nürnberg, man kann das nicht beschreiben ohne das Pokalfinale. Ich weiß nicht, ob du es verfolgen konntest. Es war schon aus bayerischer Sicht ein bisschen ernüchternd, dass da so wenig ging gegen Wolfsburg. Also es war wenige Chancen. Wolfsburg hat die ersten Chancen genutzt. Maler Groß sieht beim ersten Gegentreffer nicht gut aus. Das zweite Tor fällt nach einer Ecke von Dominik Jansen, die komplett frei köpfen kann. Also sehr seltsam. Und Bayern versucht dann einiges umzustellen. Sie haben den Aufbau nie verändert, obwohl das Pressing von Wolfsburg ein großes Problem war. Das fand ich noch bemerkenswert. Aber im Grunde hat nichts so wirklich funktioniert. Die wenigen Chancen, die es dann gab, die hat Merle Froms dann parieren können. Und so ist Wolfsburg schon wieder DFB-Pokalsieger und dieses Spiel gegen Nürnberg war für Bayern damit noch weniger bedeutsam. Und ich weiß jetzt nicht, man kann das natürlich jetzt dann positiv sehen, dass es dennoch so verlaufen ist, wie es verlaufen ist. Nämlich Pernille Harder schießt einen sehr schnellen Hattrick in der 5. Minute. Da setzt sie sich gegen Gutenberger im Strafraum durch. Vorher hat sich Nürnberg über so einen flachen Pass die Linie entlang links rausspielen wollen. Den hat Bayern abgefangen und dann über eine Station landete er bei Harder. In der 13. Minute hat Hansen auf Bühl geflankt, die am zweiten Pfosten total frei ist. Warum ist sie frei? Weil Töhle als Außenverteidigerin Pernille Harder deckt und die zieht nach innen. Deswegen wird Bühl frei. Töhle sieht's, orientiert sich nach Bühl und Bühl legt auf Harder und die muss nur noch einschieben. Also da siehst du, da kannst du dann auch nur noch dumm aussehen. Ab einem gewissen Moment als Verteidigerin hast du keine Chance. Und in der 19. Minute kann Bühl auf Harder nach einer Verlagerung flanken und die köpft direkt zum 3:0 ins Tor. Später dann, also es gab noch Pfostenschüsse von Byings, von Bühl und in der 78. Minute durfte dann auch Lea Schüller noch treffen. Also es war ein 4:0 und trotzdem wirkte es ein bisschen gedämpft, was der FC Bayern da gespielt hat. Und es ist ja auch erklärbar nach der Niederlage im DFB-Pokalfinale. Gibt es Erkenntnisse, die man aus diesem Spiel ziehen kann? Oder muss man sagen, die eigentliche Erkenntnis ist, es hat gegen Wolfsburg jetzt doch nicht in jedem Spiel in dieser Saison gereicht zum Sieg?
Ich fand's gar nicht so gedämpft, was die Münchner gespielt haben. Also ja, irgendwann ist das Spiel so ein bisschen vor sich hingeplätschert, aber da stand's halt auch 3-0 und Nürnberg hat nicht gewirkt, als hätten sie wirklich eine Chance, irgendwie ein Tor zu machen, geschweige denn drei oder und das nochmal spannend zu machen.
Sie hatten ja nur zwei Schüsse, also da drei Tore draus zu machen.
Dementsprechend war das dann irgendwann, ja, es war von Bayern irgendwann nicht mehr so ganz zielstrebig. Aber wenn du nach 18 Minuten 3-0 führst, würde ich jetzt, glaube ich, nicht sagen, dass sie gedämpft angefangen haben. Also ich fand schon, dass sie relativ zielstrebig angefangen haben. Beim 1-0 dreht sich Harder echt gut um ihre Gegenspielerin rum. Klar, man muss auch immer sehen, wer da die Gegenspieler sind. Das ist natürlich keine Wolfsburger oder internationale Innenverteidigerin. Nichtsdestotrotz ist es eine richtig starke Bewegung von Harder und ein schöner, du hast gesagt, sie haben einen Pass die Linie runter abgefangen und Byings direkt den Blick nach vorne sieht Harder, die es dann gut macht. Und beim 2-0, ja, du siehst, ab einem gewissen Zeitpunkt kannst du es nicht mehr anders machen, aber du musst halt früher deinen Gegenspieler übergeben. Also da standen ja zwei Verteidiger vorne blank, weil Harder halt von links in die Mitte gezogen ist und die Außenverteidigerin eigentlich, also Töhle, mit ihr reingelaufen ist. das darf dir halt eigentlich nicht passieren. Also eigentlich musst du Harder, wenn sie reinläuft, an die Innenverteidigerin übergeben, musst halt selbst Bühl übernehmen. Das lässt sich von außen immer so leicht sagen, ist mir schon klar. Das passiert bei Bayern ja auch alles mit einem gewissen Tempo. Nichtsdestotrotz war das ein klarer Stellungsfehler von der Nürnberger Abwehr. Also dass Bühl da am langen Pfosten komplett alleine steht und bis sie sie sieht, kommt sie nicht mehr hin, wie du schon sagst. Dann versucht sie doch noch hinzuschieben, aber dann verschiebt die Innenverteidigung nicht schnell genug nach und dann steht Harder frei. Also irgendwann kriegst du es dann nicht mehr verteidigt, aber war vorher ein klarer Stellungsfehler. Beim 3-0 muss ich sagen, fand ich einen überragenden Angriff. Also der ging bei Groß los, die über die erste Pressinglinie den Ball drüber spielt auf Hansen, die dann weiter auf Bayings und auch der Diagonalball dann auf Bühl war wirklich schön gespielt. Dann eine überragende Flanke, das kann Clara Bühl einfach aus dem Fußgelenk, die kommt passgenau so, dass Harder den eigentlich in Anführungszeichen nur noch einnicken muss, musste dann auch erstmal machen, aber... Also dementsprechend würde ich gar nicht sagen, dass die Bayern so gedämpft angefangen haben. Ich muss zugeben, ich habe das Pokalfinale nicht gesehen, weil ich leider dem Tag unterwegs war. Habe aber so ein bisschen gehört, wie die Tore gefallen sind. Verstehe auch nicht ganz, warum das dann im Pokalfinale bei Wolfsburg immer klappt. Also in der Liga hatten sie in beiden Spielen eigentlich, oder also zumindest mal im Rückspiel weiß ich noch, das habe ich nämlich auch im Rasenfunk hier, glaube ich, sogar gehabt, keinen Stich gemacht. Also da, das war wirklich ein Klassenunterschied, was würde ich sagen, zwischen Bayern und Wolfsburg. Und dann finde ich es echt interessant, dass es im DFB-Pokal irgendwie bei Wolfsburg dann doch immer auf irgendeine Art und Weise funktioniert. Aber ich finde schon, dass die Bayern heute am Anfang relativ deutlich gemacht haben. Ich meine, sie haben das Hinspiel 1-1 gespielt und ich glaube, das wollten sie sich nicht nochmal abholen. Da wollten sie, glaube ich, von Anfang an klar machen, dass sie schon zu Recht Meister geworden sind und nicht gegen einen potenziellen bzw. jetzt sicheren Absteiger einen Punkt lassen wollen. Und dann irgendwann, klar, plätschert es nur noch vor sich hin. Das ist dann, glaube ich, irgendwann so auch wieder, müssen wir es wieder erwähnen, Richtung Ende der Saison. Und dann wird halt sogar irgendwann die Torhüter noch ausgewechselt, um der anderen Torfrau noch mal ein paar Minuten zu geben vor dem Abschied. Und dann ist es halt einfach nur noch ein Runterspielen der Saison.
Ja, ich habe das auch falsch formuliert. Ich meinte nicht, dass die Bayern gedämpft bekommen haben. Das wäre ja Quatsch bei dem Start mit 3-0. Ich hatte das Gefühl, dass sich zwar alle gefreut haben und auch froh waren, dass es irgendwie nochmal ein schönes Spiel war, aber ich habe das auch gehört von Freunden, die im Stadion waren, dass eben insgesamt die Stimmung, bis dann das Spiel vorbei war und dann die interne Meisterfeier begonnen hat, die Schale haben sie ja immer noch nicht, die kriegt man erst am letzten Spieltag in der Bundesliga, so muss das sein, auch wenn das auswärts in Hoffenheim ist, meinetwegen ist dann eben so, aber insgesamt war es eben einfach ein unbefriedigendes Ergebnis unter der Vorwoche, was man dann erst so ein bisschen rausschütteln musste. Und das hat man gut geschafft. Und was ich dann schon bemerkenswert fand, also das Pokalfinale, das hatte viel damit zu tun, dass man in die Ballzirkulation, die Bayern so stark macht, überhaupt nicht reingekommen ist. Wolfsburg hat fantastisch gepresst und keine der Gegenmaßnahmen von Bayern hat funktioniert, die auch relativ spät kamen und relativ konservativ waren. Also so wie die erste Hälfte gelaufen ist im Pokalfinale, hätte ich mir vorstellen können, dass man in der zweiten Hälfte mit einer Dreierkette startet und dann eben einfach allein deswegen im Pressing leichter vielleicht über die Außen dann wieder ins Zentrum spielen kann. Aber sie haben es versucht, in ihrem 4-2-Aufbau zu machen. Das hat Wolfsburg ihnen weggenommen. Und was ich jetzt aber interessant fand in dem Spiel, Pernille Harder hat ja als Sturmspitze begonnen, Jill Byings durfte endlich mal mehr spielen und da hast du gesehen, Sidney Lohmann dann als 10, 8, 9 dahinter, sehr fluide. Lohmann war die Einzige, die nicht so wirklich ihren Stempel diesem Spiel aufdrücken konnte, aber die anderen, da hast du schon gesehen, meine Güte, also Pernille Harder, die war nicht zu greifen. Jedes Tor fällt anders. Jill Byings, sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Dann die Flanken von Clara Bühl hast du ja schon angesprochen. Und Tuva Hansen auf der anderen Seite. Und auf der anderen Seite natürlich auch eine sehr schöne Geschichte. Caro Simon, Startelf, jetzt wieder nach ihrer langen Verletzung. Also ich hatte schon den Gedanken, vielleicht hätte man mit einer solchen Umstellung auch Wolfsburg nochmal überraschen können, weil das schien mir ein Problem im Pokalfinale gewesen zu sein. Beide wussten genau, was sie voneinander bekommen, weil man eben einfach auf dem Niveau jetzt schon zweimal gegeneinander gespielt hat. Und bei beiden war dann klar, naja, diejenigen, die das erste Tor machen, für die wird es wieder viel, viel einfacher, weil es war in der Liga auch schon so. Ja, und das war halt diesmal Wolfsburg, nach einem Fehler von Maler Groß. Und so lief das Spiel. Aber ich fand die Aufstellung interessant und fand es auch schön, Jill Byings mal mehr zu sehen. Weil die ging ein bisschen unter bisher bei Bayern und Fürth hat ein gutes Spiel gemacht. Hat ja auch den Freistoß getreten vorm 4:0.
Absolut. Die hat mir auch echt gut gefallen. Du hast recht, Sydney Lohmann war jetzt diesmal nicht so auffällig. Ich muss zugeben, ich bin ein riesen Sydney Lohmann-Fan. Ich wünsche mir sie auch in der Nationalmannschaft häufig ein bisschen mehr auf dem Platz, weil ich finde, dass die eine unfassbare Dynamik hat, wenn ich die mit vielen anderen Spielerinnen vergleiche. Gibt es oft Situationen, wo sie gefühlt einfach an Gegenspielerinnen vorbeiläuft, wo ich mich hinterher frage, was hat sie eigentlich gerade gemacht? Aber die hat eine Dynamik, sodass sie echt manchmal einfach an Spielerinnen vorbeizieht. Mir gefällt sie unfassbar gut. Heute war sie jetzt nicht so auffällig, beziehungsweise jetzt am Wochenende, da hast du recht. Aber insgesamt ist das natürlich schon eine krasse Mannschaft, die Bayern da auf den Platz bringt. Also ich muss immer wieder sagen, gerade die Doppel-6 mit Stanway und Sadrazil, ich glaube, viel besser kannst du auf der Position fast nicht besetzt sein. Also die beiden gefallen mir unfassbar gut, weil sie einfach alles mitbringen. Also sie sind beide sehr, sehr körperlich, sehr robust, aber können auch Fußball spielen. Und gerade Sadrazil, bei Stanway bin ich mir gerade gar nicht sicher, aber ich glaube, die kannst auch, die können halt auch noch schießen.
Ja.
Also
Stanway schon auch. Ja, und jetzt.
Ich bin gespannt, was mit Lena Oberdorf passiert, wenn die im Sommer kommt.
Das ist es halt. Ich bin so gespannt auf die nächste Saison, wie sie das lösen wollen. Ich meine, es ist natürlich ein Luxusproblem, ist mir schon klar. Ja, bin ich sehr gespannt darauf. Und ich bin auch gespannt, Linda Sembrandt wurde nicht verabschiedet vor diesem Spiel, obwohl ja ansonsten alle verabschiedet wurden. Der Theorie nach läuft ihr Vertrag aus. Könnte mir vorstellen, dass die so, wie sie gespielt hat, sie hat ja auch wirklich einige sehr gute Spiele gemacht für Bayern in dieser Rückrunde. Vielleicht bleibt die auch noch nächste Saison. Aber ja, also diesen Gedanken mit Oberdorf, ich habe das auch schon besprochen mit anderen, die sich bei den Bayern-Frauen sehr gut auskennen. Alle stellen sich dieselben Fragen. Wir haben sie auch schon Alex Strauß erzählt, der erzählt immer, ja, das ist jetzt nächste Saison, Leute. Und it's a process, sagt er immer. Also dann gucken wir uns den, sagt er wirklich immer, Sophie. Egal, welche Frage du ihm stellst, er sagt eigentlich immer, it's just you journalists, you're always thinking about that, I'm not thinking about that, it's a process, you know. Und dann erzählt er einem, was er alles machen wird in einem sehr langen Monolog. Es ist immer total interessant, aber irgendwann hat man es auch oft genug gehört und denkt sich, ja, ich weiß, dass es ein Prozess ist, trotzdem muss ich ja darüber berichten. Deswegen gib mir bitte eine Antwort. Aber gut.
Also aus Oberdorfs Sicht kann ich den Wechsel absolut nachvollziehen. Mhm. Weil die Spiele, die ich gesehen habe bei ihr bei Wolfsburg, ich weiß nicht, das Spiel vom Wochenende habe ich nicht gesehen, da könnt ihr vielleicht gleich was zu sagen, aber ich habe ihre Position immer noch nicht ganz verstanden. Also für mich spielt sie im Ballbesitz, war zumindest meistens so, hat sie fast keine Rolle gespielt. Mhm. Das ist mir auch gegen Bayern damals in dem Spiel krass aufgefallen, das war, finde ich, der größte Unterschied zwischen Wolfsburg und Bayern, dass Bayern mit ihren Mittelfeldspielern Fußball gespielt hat. Und Oberdorf hat nicht mal Anstalten gemacht, sich anzubieten, immer wenn ich sie gesehen habe. Ich habe irgendwo nach ihrem Wechsel einen Bericht gelesen, wo sie sowas gesagt hat, wie ja, mir wurden in München wurden mir meine Möglichkeiten aufgezeigt und mir hat gefallen, was man mir da gesagt hat, was ich noch in meinem Spiel noch verbessern kann, und da habe ich mir danach auch nur gedacht, also ergo haben sie dir in München gesagt, du kannst übrigens auch Fußball spielen und nicht nur verteidigen auf der 6, weil das habe ich in Wolfsburg die ganze Zeit nicht verstanden, und fairerweise ähnlich war es auch meistens in der Nationalmannschaft, dass ich da, was mir da auch oft gefehlt hat, was Oberdorfs Aufgabe eigentlich im Mittelfeld ist, im Ballbesitz.
Ja, also wenn ich tippen müsste, würde ich sagen 4-3-3, Sadrazil auf der 6 und Stanway und Oberdorf auf der 8. Ich muss schon lachen, wenn ich es erzähle, weil es einfach so absurd ist. Weil ja auch das tatsächlich ursprünglich mal der Plan war von Alex Strauß, als er gekommen ist. Also wenn man sich erinnert, Lina Magul in ihrer besten Zeit bei Bayern, die war die perfekte Strauß-Spielerin, weil sie nämlich immer genau aufgefüllt hat. Und es gab immer drei Spielerinnen, die miteinander spielen konnten, vom Flügel kommen, vom Zentrum kommen. Und da müssen eben die Achterinnen müssen da eben bei Alex Strauß sehr viel Laufarbeit machen und müssen eigentlich auch schon so ganz gut antizipieren, wo kommt der Ball denn jetzt vielleicht hin? Weil da müssen sie dann quasi nicht, oft gar nicht direkt anspielbar sein, sondern dann quasi über die Dritte anspielbar sein. Und das könnte natürlich interessant werden, aber wir schauen es uns an. Jetzt schauen wir uns erstmal.
It's a process.
It's a process, ja. Und ich truste den Process so hart, ihr glaubt mir gar nicht. Aber im Pokalfinale.
Wie oft ich das schon gehört habe, in den letzten Monaten, trust the process.
Ist es so?
Ja.
Oh je. Ja. Dann wissen wir ja, was Leicester mit dem FC Bayern gemeinsam hat. Sehr gut, das zu geklärt zu haben. Trotzdem, Pokalfinale war nicht gut, aber das wissen Sie selber auch. Es geht jetzt nach Hoffenheim. Bayern ja, haben insgesamt jetzt nur ein Gegentor zu Hause kassiert in der kompletten Saison. Und das war genau jene Lena Oberdorf beim VfL Wolfsburg damals im Hinspiel. Also haben sie auch noch die einzige, die gegen sie getroffen hat, aus, als haben sie weggekauft. Typisch FC Bayern.
Die kaufen einfach die Liga kaputt.
Ja. Für Nürnberg geht's wieder runter in die zweite Liga. Das letzte Spiel jetzt dann zu Hause gegen den MSV Duisburg. Bin sehr gespannt, was beim Club so alles passiert und wann man den Club dann wieder sieht. Das wird eine interessante Frage. Und interessant war auch die Frage, ich glaube, das hat sogar die Kommentatorin gesagt beim Spiel, das nach Promille aufgestellt wurde. Ich glaube, ganz so schlimm war es nicht. Werder Bremen gegen den VfL Wolfsburg. Aber ich würde die These in den Raum stellen, ein bisschen hat man es dem VfL doch angemerkt, in der ersten Hälfte vor allem, dass jetzt ein Spiel auf hohem Niveau, weil nämlich Werder wollte richtig was, ach, das war jetzt nicht das, was Wolfsburg unbedingt gebraucht hat da am Sonntagabend, denn in der ersten Hälfte hat nur Werder Chancen, aber nicht viele und keine großen. Und dann passiert aber das, was schon häufiger passiert ist in dieser Saison, nämlich der Gegner hat kleinere Chancen und Wolfsburg macht das Tor. Das war in der 41. Minute. Oberdorf war der erste Abschluss. Eine Ecke landet bei Jansen. Deren Schuss blockt eine Werder-Spielerin vor der Torlinie. Klärt den Ball aber dann nicht sauber. Und so kann Oberdorf die Bogenlampe am zweiten Pfosten einköpfen. Tatsächlich hatte Wolfsburg in der ganzen ersten Hälfte nur zwei Torschüsse. Und ja, einer davon war drin und der andere wurde geblockt. Das war diese Szene. In der zweiten Hälfte dann dribbelt Mahmoud an Nuria Rabano vorbei und verfehlt mit ihrem Schuss das Tor nur knapp. Weidauer schießt ebenfalls knapp am Tor vorbei und dann kommt ein berühmter Doppelschlag. Kennen wir jetzt ja schon vom VfL. In der 83. Minute kann sich Werder nach einer Ecke von Wolfsburg nicht befreien. Oberdorf zieht in den Strafraum und flankt flach auf Jonstott hier, die nur noch einschieben muss zum 2:0. Und nur zwei Minuten später, also kurz nach Wiederanpfiff, gewinnt Wolfsburg im Zentrum nach einem Fehlpass den Ball. Popp und Lattwein spielen einen guten Doppelpass. Hagel kann dann zum 3:0 treffen. Das war eine sehr schöne Kombination. Hinten raus wird dann unter anderem Hanna Edzold noch für Livia Peng eingewechselt. Aber das Endergebnis steht dann. Wolfsburg gewinnt mit 3:0. Ist jetzt nicht so, Sophie, dass man jetzt so tun müsste, als ob das ganz wichtig gewesen wäre, wie dieses Spiel verlaufen ist. Ich hatte aber den Eindruck, dadurch, dass Werder Bremen eine so gute erste Hälfte gespielt hat, dass sie in Wolfsburg was gekitzelt haben. Und dann gab es ein paar Einwechslungen. Ich meine, Jule Brandt kam, hat dann sehr gut gespielt, noch ein paar andere kamen. Also das war so mein Eindruck von diesem Spiel, weil Werder in der ersten Hälfte so gut war, wenn man auch nicht treffen konnte, haben sie Wolfsburg geweckt und so kam dann die zweite Hälfte zustande. Würdest du es auch so sehen?
Ja, würde ich dir absolut recht geben. Ich glaube, wie du gesagt hast, Bremen hatte nicht die Großchancen, aber hatte definitiv mehr und wahrscheinlich die besseren Chancen als Wolfsburg in der ersten Halbzeit. Muss auch sagen, hat wirklich guten Fußball, vor allem von hinten rausgespielt. Wir hatten es eben bei Essen Köln auch unter Druck sehr gut rausgespielt. Da hat Wolfsburg wahrscheinlich gedacht, ah, das können wir mit uns nicht machen lassen. Wir müssen jetzt nochmal uns wehren. Dann kommt dann komplett eigentlich aus dem Nichts das 1:0. Für mich auch der Moment vom Spiel, wo es ein bisschen gedreht wird, aus dem Nichts kommt das 1:0, dann hast du schon mal diese Führung und dann mit der Qualität, die Wolfsburg hat, dann auch mit ihren Einwechslungen, ja, kommt das 2:0 und das 3:0, fiel ja dann ganz schnell und dann ist das Spiel dann auch gegessen und wie du gesagt hast, da wurden noch ein paar Wechsel gemacht für Spielzeit. Wie Miri schon mehrfach gesagt hat, Ende der Saison, da werden halt ein paar Wechsel gemacht. Vor allem zu Hause vor deinen eigenen Zuschauern. Und dann war es halt einfach ein 3:0 für Wolfsburg. Ich muss sagen, ich war aber sehr überrascht, ist vielleicht das falsche Wort, aber positiv gestimmt von der Spielweise von Bremen. Fand sehr, dass sie sehr mutig gespielt haben, sehr guten Fußball gespielt haben, zusammengespielt haben auch. Da gab es nicht nur eine Spielerin, die das ganze Ding gedreht hat oder da wirklich die einzige aktive Spielerin war. Muss ich sagen, hat mir sehr gut gefallen von Bremen.
Ja, dann noch der Schattenwurf der Bäume auf dem Feld. Bei Bremen, also bei Platz 11, es tut mir leid, nehmt es mir bitte nicht über, liebe Bremerinnen und Bremer, aber das erinnert mich immer so sehr an meine eigenen Spiele, halt, wenn du halt auf irgendeinem Dorfplatz spielst.
Ja. Also,
gut, aber Sie kennen die Problematik und da erzählt man Ihnen jetzt auch nichts Neues. Ja, ich fand es auch schön zu sehen, wie Werder dieses Spiel angegangen ist. Also Mahmut hat mir gut gefallen. Matthijs hatte auch ein paar kleinere Chancen. Da hast du aber dann auch wieder das Problem gesehen. Also während Wolfsburg halt aus dem Mittelfeld heraus immer noch eine hohe Torgefahr hat, hört es halt da bei, seitdem Lina Hauseke verletzt ist, bei Werder Bremen sehr schnell auf. Also da müssen schon die Stürmerinnen dann die Chancen verwerten, damit es auch richtig gefährlich wird. Und dann hast du eben diese Einwechslungen. Also in der 55. Minute kommen dann Hingering und Brandt. Und gerade Jule Brandt, also wie die jetzt aufgeblüht ist in den letzten Wochen, wenn man sich erinnert, wie sehr sie zu Recht auch kritisiert wurde in der Hinrunde, da hast du einen deutlichen Unterschied gesehen. Und da, finde ich, muss man dann auch wieder die Dimension aufmachen zwischen Wolfsburg und Werder. Wenn du eine solche Qualität einwechseln kannst, ja, dann kannst du auch mal 3-0 verlieren, finde ich. Also Brandt hat mir sehr gut gefallen. Ich weiß nicht, ob sie dir auch aufgefallen ist.
Ja, ich kenne ja Jule. Ich habe sie schon beobachtet, als sie damals in Hoffenheim war. Wie du gesagt hast, für mich zu Recht kritisiert damals. Aber vielleicht genau das, was sie gebraucht hatte. Sie ist noch sehr, sehr jung. Da macht man Fehler. Auf und neben dem Platz. Manchmal ist dann Fußball nicht der Fokus. Aber es hat sie gebraucht. Und wenn es das war, was ja nicht nur gebraucht hat, aber was wichtig war im Moment, dann Hut ab, hat ja funktioniert.
Vielleicht war es auch, man weiß es nicht. Es ist schade, dass da Spielerinnen so offen nicht drüber reden und vielleicht ist es auch manchmal schwierig, es selbst schon reflektiert zu haben. Aber es gab ja quasi zwei verschiedene Ansätze gegenüber Jule Brandt, zumindest öffentlich, so wie es gezeigt wurde. Der eine war Ralf Kellermann, der ein Interview gibt, wo er ganz eindeutig auf sie draufhaut und sagt, jetzt aber Leistung, ansonsten wird das hier nichts mehr. Und das andere ist Horst Rubisch, der sie ebenso öffentlich in den Arm genommen hat und gesagt hat, Mensch, die Jule, aber sie weiß schon, sie muss schon noch mehr bringen. Also es war jetzt auch nicht nur kein Sugarcoating, aber auf eine andere Art und Weise. Und es lief so parallel, dass sie im Verein besser gespielt hat und auch im Nationalteam besser gespielt hat. Mich würde mal interessieren, haben da beide Ansätze gleich gut funktioniert? Vielleicht hat sie auch da von den Länderspielmaßnahmen was in den Verein wieder mit zurückgebracht. Aber gut, werden wir wahrscheinlich so genau nicht mehr erfahren. Kannst du mir aber erklären, Sophie, man weiß ja, dass die Phase nach einem eigenen Tor oder nach einem Gegentor sehr kritisch dafür ist, dass ein weiteres Tor fällt. Ich glaube, die ersten 3 Minuten, statistisch gesehen, geht da so die Signifikanz ein bisschen nach oben, dass man Tore kassiert. Und gerade Wolfsburg schafft es wieder und wieder und wieder, manchmal sogar 3-mal zu treffen innerhalb von wenigen Minuten. Warum ist es so schwer, obwohl man ja weiß, was kommt, dass dann eben so wie in diesem Spiel dann eben nach dem 0-2 so schnell das 0-3 fällt?
Ja, ich würde halt sagen, es steht 0-1, dann fällt das 0-2 und du bist erstmal niedergeschlagen. Du hast so lange das 1-0, sag ich mal, gehalten, du hattest sogar die besseren Chancen, vor allem in der ersten Halbzeit, dann fällt das 2-0 und jetzt bist du niedergeschlagen. Und wenn du jetzt haderst, fällt ganz schnell das 3-0. Vor allem mit der individuellen Klasse, die Wolfsburg hat. Wir selbst bei Leicester nennen es auch die Big Five. Also nach einem Tor oder die 5 Minuten in der ersten Halbzeit, die ersten 5 Minuten in der zweiten Halbzeit. Es weiß ja jeder, dass diese gefährlichen Minuten sind. Aber da eigentlich es umzudrehen und zu sagen, wir wissen, dass es gefährlich ist, aber wir haben es unter Kontrolle, wir wissen genau, was wir machen, ist schwer. Ist einfach gesagt. Aber wenn du dann eine Mannschaft hast wie Wolfsburg, die diesen Killerinstinkt hat, die individuelle Klasse hat, die dann genau wissen, jetzt ist der Moment, wo wir nochmal angreifen, das ist sehr, sehr schwer. Es ist so einfach gesagt zu sagen, oh, wir wissen genau, es ist jetzt gefährlich, wir müssen jetzt besser verteidigen. Aber als Fußballspielerin, du haderst, weil es hat jemand einen Fehler gemacht oder die haben dich mal gerade da blöd dastehen lassen. Das kannst du nicht einfach, weißt du, vergessen. Klar, du kannst daran arbeiten als Spielerin und ich glaube, es ist auch sehr, sehr wichtig, dass alle Spielerinnen daran arbeiten, weil es hat wieder mit mentaler Stärke zu tun. Aber es ist sehr, sehr einfach gesagt, wir haben jetzt Tor kassiert, wir machen weiter, wir wissen ja genau, was wir machen.
Ja, doch dazu, weil Wolfsburg in solchen Situationen so irre schnell manchmal spielt, wo man sich auch denkt, meine Güte, mach das mal öfter oder mach das doch mal in der Champions League Quali gegen Paris FC, dann hättet ihr vielleicht eine erfolgreichere Saison gehabt. Also bei diesem 3-0 war natürlich ein Fehlpass. Klar, in der idealen Welt passiert dieser Fehlpass nicht, aber es gab auch keine Anspielstation. Also der Ball musste halt weg und dann kam er halt direkt in Wolfsburger Fuß. Und dann Latwein spielt auf Pop, die kommt noch 2 Schritte entgegen, ist nicht zu decken, steht mit dem Rücken zum Tor, bekommt den Pass, legt ihn direkt auf Latwein, Latwein steckt ihn direkt durch, zack, dann war es schon passiert. Es war zack, 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 0-3. Also faszinierend, wie gut das funktioniert hat. und in Wolfsburger Verhältnis nichts Besonderes, aber in der Liga dann doch eher selten. Also, dass da mit so einer Geschwindigkeit die Tore herausgespielt werden. Schöner Treffer. Und Wolfsburg darf jetzt dann im letzten Heimspiel gegen die SGS dann immerhin einen Titel feiern, eben den 10. DFB-Pokalsieg in Folge, was auch immer das über die Liga aussagt. Aber können wir ja nächstes Jahr noch diskutieren, wenn es dann um 11 geht, um Titel Nummer 11 natürlich. Für Werder Bremen geht es jetzt dann noch ins Auswärtsspiel bei Leverkusen. Werder 25 Punkte, Rang 8. Wunderbare Saison gespielt. Man verabschiedet sich jetzt von Nina Lürsen, die zu Eintracht Frankfurt wechselt. Aber ich werde jetzt hier gar nicht alle Wechsel runterrattern. Da wird auch noch zum nächsten Spieltag einiges passieren. Das machen wir dann alles in der Saisonvorschau auf die nächste Saison. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Highlight. Duisburg gegen Leverkusen. Das letzte Spiel, über das wir noch sprechen wollen. Es ist allerdings einiges passiert. Also wir hatten schon ereignislosere Spiele, denn immerhin fallen 4 Tore und wir haben noch Aluminiumtreffer, wie zum Beispiel durch Lorin Bender in der Anfangsphase. In der 20. Minute dann schafft es Leverkusen Duisburg zum ersten Mal so richtig gut zu überspielen. Das Pressing von Duisburg mit einem langen Ball von Sens auf Bender, die nimmt den Ball perfekt mit und trifft zum 1:0 gegen Mamutovic. Sie ist in der Szene einfach schneller als Paula Flach. In der 34. Minute lässt sich die Viererkette von Duisburg auseinanderziehen und so ist ein Steckpass von William Stottier auf Kaczewska möglich, die damit frei vor Mamutovic steht und sie tunnelt zum 2:0. Danach schießt Kaczewska einen Abpraller nach Ecke über das Tor. Mamutovic pariert nach der Pause gegen Barz und gegen Williams. Dottir Zielinski schießt freistehend weit über das Tor. Josten kann einen langen Ball von Mamutovic nicht veredeln. Und in der 71. Minute dann verschätzt sich Repol bei einer Ecke. Der Ball landet bei Bartmann, die das 1:2 erzielt. Ries hatte ihr den Ball vorher toll aufgelegt. Aber wer gehofft hatte, dass Duisburg hier vielleicht nochmal einen Punkt mitnehmen könnte, es waren ja bisher nur 4 in dieser Saison, der wurde in der 76. Minute dann enttäuscht, denn Kögel kann da von rechts nach innen flanken, Mut verschätzt sich, González legt per Kopf nach innen und findet Hansen, also Skinnes Hansen natürlich, die per Kopf das 3:1 erzielt. Hess schießt dann später noch an die Latte, Kögel scheitert an Mamutovic, Hansen schießt an die Latte, wieder vergibt den Nachschuss, dann wird Mamutovic ausgewechselt. González grätscht eine Flanke knapp am Tor vorbei und dann ist das Spiel vorbei und die komplette Mannschaft und das Trainerteam vom MSV Duisburg werden verabschiedet und stehen vor einer ungewissen Zukunft. Und angesichts dessen, Miri, was da quasi nach dem Spiel passiert ist, was ja alle Beteiligten wussten, dass es quasi ein Abschied für alle wird, diesem letzten Heimspiel, muss ich sagen, Respekt vor dieser Leistung vom MSV. Ich fand sehr gut mitgehalten. Wäre auch nicht unverdient gewesen, wenn das 2:2, zumindest das zwischenzeitliche 2:2 gefallen wäre. Und dahingehend muss ich sagen, fand ich es ein gutes Spiel und vor allem ein würdiger Abschied für Duisburg aus der Liga.
Puh, es klang, als du gerade die ganzen Einzelpunkte vorgelesen hast, klang es, als wäre super viel passiert und es wäre ein super aufregendes Spiel gewesen. Also ja, es sind 4 Tore gefallen und es gab auch noch ein paar Torchancen, aber alles in allem war das Niveau doch deutlich schlechter als bei den anderen Spielen, die ich gesehen habe, das muss man leider so sagen. Was hauptsächlich am MSV Duisburg liegt, ist aber jetzt auch keine krasse Überraschung als Tabellenletzter und erster feststehender Absteiger. Also das ist nämlich genau das, warum ich im anderen Spiel aufgeschrieben habe, fast nur auf dem Boden. Also Duisburg hat's, wenn sie was versucht haben, dann über lange Bälle. Mhm. Ja. Ehrlicherweise ist auch dadurch die Ecke entstanden, die dann zum Tor geführt hat, weil Mahmutovic den Ball einmal komplett nach vorne bläst und da, ich weiß gar nicht warum, was es war irgendwie, also es war glaube ich eine Ecke vorher oder irgendwo dann Freistoß von Leverkusen, der und dann die Absicherung hinten nicht funktioniert hat, so dass Duisburg eigentlich sogar fast die Chance hatte, da schon aufs Tor zu gehen, dann kommt aber doch noch, ich weiß gar nicht mehr, wer es war von Leverkusen, kommt doch noch in den Ball rein, klärt zur Ecke. Also ich finde gerade in der ersten Halbzeit, in der zweiten Halbzeit gebe ich dir recht, da finde ich, hat Duisburg auch mehr investiert und hat auch ein bisschen, ich sag mal, freier aufgespielt. Irgendwie haben die auf mich in der ersten Halbzeit so gewirkt, als würde es für sie noch um was gehen und als hätten sie Angst, Fehler zu machen. Mhm. In der zweiten Halbzeit fand ich das gar nicht mehr so. In der zweiten Halbzeit, finde ich, haben sie sich ein bisschen mehr zugetraut, haben versucht, mehr mitzuspielen auch mal. Ganz klare Schwachstelle hinten links. Also sowohl das Tor von Bender als auch ja Kaczewska beim 2:0 ist ja auch so halb rechts. Da waren Riesenlücken, die Leverkusen dann da gut ausgenutzt hat. Beim 1:0 muss ich sagen, der Pass von Sens ist überragend. Den spielt sie genau auf den richtigen Fleck. Die Ballmitnahme mit der Brust von Bender ist auch richtig gut. Bin mir nicht ganz sicher. Sophie hat es vorhin auch schon mal gesagt, ich muss es auch sagen, ich bin auch keine Torfrau. Ich wüsste gerne mal, ob Mamutovic sich in dem Moment geärgert hat, weil der Ball im kurzen Pfosten dann, also am kurzen Pfosten reingeht. Weiß ich nicht, ob sie selbst sagt, oh, den hätte ich vielleicht halten müssen. Hm. Ich würde es nicht als Torwartfehler bezeichnen, aber ich glaube, dass man den im Endeffekt halten kann. Was aber nicht heißen soll, dass Mamutovic der Punkt war. Also ich finde, die hat ein echt gutes Spiel gemacht und hat noch 2, 3 Dinger richtig gut rausgeholt. Also ich glaube, die hat sich, die war auch, der hat man auch angesehen, dass sie richtig bedient ist mit den Gegentoren. ja, also alles in allem völlig verdienter Sieg für Leverkusen, muss man leider so klar sagen, auch wenn Duisburg da versucht hat, dann gerade in der zweiten Halbzeit noch mal ein bisschen mitzuspielen. Aber da fehlt es einfach krass an Qualität. Also da wird ja kein Pass flach aus der Viererkette mal über ins komplette Mittelfeld. Also das wird gar nicht versucht. Es wird jeder Pass versucht, lang irgendwo unterzubringen. Zielinski ist immer noch mal so ein kleiner Lichtblick. Ich finde, die hat noch 1, 2, 3 gute Aktionen gehabt. Aber ansonsten muss ich sagen, ist da heute wieder aufgefallen, warum Duisburg absteigt. Das ist leider relativ klar. Da fehlt die Qualität. Mit der Mannschaft kannst du so nicht erste Liga spielen.
Also das stimmt natürlich alles. Ich hätte aber nach der ersten Hälfte viel, viel Schlimmeres erwartet. Und deswegen, glaube ich, bin ich dann letztlich so positiv rausgegangen aus Duisburger Sicht. Also die erste Hälfte ging los und eigentlich stand Duisburg gut. Und dann passieren eben diese 2 Tore. Und du hast ja gerade noch mal sehr schön beschrieben. Das waren sehr, sehr schöne Pässe, aber halt auch sehr schlechtes Abwehrverhalten. Und dann liegst du 0-2 hinten. Und ehrlicherweise, ich dachte mir vor der zweiten Hälfte, oh Gott, das wird jetzt was werden. Also wenn Leverkusen möchte, und ich hatte eben den Eindruck, dass Leverkusen schon wollte an dem Nachmittag, dann wird das jetzt hier richtig übel. Und dann fand ich die Reaktion von Duisburg darauf ganz gut, dass man nochmal reingekommen ist. Ich meine, klar, es gab noch die Lattentreffer für beide Teams. Ich habe es ja vorgelesen. Das war aber dann auch wirklich alles. Also ich habe alles vorgelesen, was in diesem Spiel passiert ist, liebe Hörerinnen und Hörer. Es war halt alles so, dass es zu einem Torabschluss geführt hat. Aber das fand ich dann doch positiv bemerkenswert. Und ich dachte mir dann gerade eben vor dem Hintergrund, ich meine, es war ja auch eine super traurige Kulisse. Und du hast jeden einzelnen Ruf gehört im Stadion. Und Leverkusen ist ja nun, weiß Gott, auch nicht als das Team bekannt, das irgendwie Auswärtsfans mitbringen würde. Also, sorry, wenn ich das jetzt so offen sage, aber geht's noch beschissener für ein letztes Heimspiel in der ersten Liga? Also nur, wenn es geregnet hätte noch. Also, und daher kam das, dass ich mir gedacht habe, Mensch, also dafür muss ich sagen, Respekt, haben sie es eigentlich doch noch ganz gut gemacht. Aber
ja, absolut, sie haben sich nicht aufgegeben. Also ich finde, das muss man ihnen echt, deswegen habe ich auch gesagt, in der zweiten Halbzeit haben sie mehr investiert, haben sich mehr zugetraut. Da fehlt halt die Qualität. Das heißt aber nicht, dass sie, ich finde, sie haben es versucht und in so einem Spiel, wo du dann zwar nur hinten liegst und weißt, jetzt kommen wir wieder auf die Psyche, letztes Heimspiel, wir sind schon abgestiegen, jetzt kriegen wir hier auch nochmal richtig auf den Sack. Kannst du auch mal auseinanderbrechen und dann kann so ein Spiel, wenn es dumm läuft, auch mal deutlich ausgehen. Das haben sie nicht gemacht. Also sie haben weiterhin versucht, sich ordentlich zu verabschieden und das haben sie, das klingt immer so hart, wenn man es sagt, aber im Rahmen ihrer Möglichkeit noch gut gemacht. Das muss man ihnen lassen. Wenn man das ganze Spiel sieht, geht der Sieg für Leverkusen dann doch klar in Ordnung. Eine Sache habe ich mir noch aufgeschrieben, das muss ich jetzt, glaube ich, mal loswerden, da kann Sophie auch gerne mal ihre Meinung zu sagen. Ich glaube, in der zweiten Minute, ich muss kurz nachgucken. Ja, in der zweiten Minute gibt es ein ganz klares taktisches Foul von Duisburg. Die Spielerin läuft kurz hinter der Mittellinie ich weiß gar nicht mehr, welche die beiden Spielerinnen waren. Leverkusen-Spielerin läuft mit dem Ball am Fuß an einer Gegenspielerin vorbei. Die sieht, oh Mist, wir stehen hinten nicht so gut und zieht zieht sie einfach nur um. Mich nervt es wahnsinnig, dass für sowas im Fußball erst in der ab der, ich würde mal sagen, 70. Minute und auch nur dann, wenn das Ergebnis knapp ist, gelbe Karten gegeben werden. Ich bin überhaupt kein Fan davon, für Fouls schnell gelbe Karten zu geben, wenn sie im Kampf um den Ball passieren. Das passiert, dass man da mal einen Gegner trifft, das gehört für mich zum Fußball dazu. Aber taktische Fouls gehören für mich ab der ersten Minute mit einer gelben Karte bestraft, weil das ganze Spiel verändert. Mannschaften, die schwächer sind, behelfen sich von Anfang an mit taktischen Fouls. Wenn ich das von Anfang an mit einer gelben Karte bestrafe, können die sich das ab der 20. Minute nicht mehr leisten und dann wird wenigstens Fußball gespielt. Mir geht es wahnsinnig auf die Nerven, wenn immer erstmal in der ersten Halbzeit Mannschaften jeden Konter mit einem taktischen Foul unterbinden und dafür erst beim 18. Mal eine gelbe Karte kriegen und du dadurch erst aber schon irgendwie 15 Großchancen verhindert hast. Ich weiß nicht, wie Sophie das als noch aktive Spielerin sieht, aber ich bin da, also für taktische Fouls soll deswegen aus meiner Sicht von Beginn an gelbe Karten geben.
Grundsätzlich gebe ich dir recht, muss ich ganz vorsichtig sein. Ich mache ab der Minute 1 taktische Fouls, wo meine Spielerinnen alle um mich rum auch. Manchmal ist es unser Gameplan, bei den großen Teams taktische Fouls zu machen. Aber gebe ich dir recht, es zerstört das Spiel.
Ja.
Für uns manchmal.
Ich verstehe es. Aus deiner Sicht verstehe ich es. Klar, wenn du gegen starke Gegner spielst, verstehe ich das total. Klar, aus deiner Sicht macht es Sinn. Aber es zerstört halt das Spiel. Und du kannst es halt nur deswegen ab der ersten Minute machen, weil du weißt, du kriegst bei den ersten 5 Mal keine gelbe Karte dafür.
Ja, richtig.
Und je weiter vorne auf dem Spielfeld, desto seltener. Das finde ich ist das größte Problem am taktischen Foul, dass es eigentlich nur dann mit Gelb geahndet wird, wenn quasi der Zeitpunkt passt und wenn es ein aussichtsreicher Angriff ist. Ja. Aber warum soll es denn wichtig sein, ob der Angriff aussichtsreich ist, wenn ich zu einem Mittel greife, wo ich keine Chance mehr auf den Ball habe? Also das ist ja dieses Trikotziehen. Ich bin ja schon ausgespielt. Ich bin schon aus dem Spiel genommen. Und eigentlich ist es dann ja egal, ob jetzt 3 gegen 2 aufs gegnerische Tor zu laufen oder ob das einfach nur im Mittelfeld war und jetzt dann schon der nächste Spieler in den Zweikampf gehen könnte. Also ich sehe es genau wie du, Miriam. Ich verstehe aber auch, warum es nicht gemacht wird, weil du hast als Schiedsrichterin, also Melissa Joos war das in dem Fall, und sie hat ja nichts anderes gemacht als ihre Kollegin, also sie hat ja eine normale Spielleitung geliefert, du kommst halt viel häufiger in Gelb-Rot-Situationen und das ist das, was alle vermeiden wollen. Deswegen ist es auch, glaube ich, schwierig, es durchzuziehen auf dem Feld. Auch wenn ich voll bei dir bin, das Spiel würde schöner werden.
Aber doch auch nur am Anfang. Das ist wie bei Ball wegschießen, bei sonst was. Für die Regel ein, wenn gepfiffen wird, hat die Mannschaft, die gegen die gepfiffen ist, den Ball nicht mehr zu berühren. Ganz einfach. Immer dieses, oh, ich nehme den Ball noch mal ein paar Meter mit und dann lege ich ihn hin. Das geht, mich ärgert das wahnsinnig am Fußball, die Unsportlichkeit. Also Unsportlichkeit, die gehört halt zum Fußball dazu. Ich werfe das niemandem, der es macht, vor, weil aktuell ist es part of the game. Aber mich ärgert's, weil wenn ich mir dann ich mag die Vergleiche mit anderen Sportarten in der Regel gar nicht, aber da muss ich sagen, wenn du die Handball anguckst, es wird gepfiffen, du siehst, wo der Schiedsrichter hinpfeift, du legst den Ball auf den Boden, du gehst weg und stellst dich möglichst schnell, weil du weißt, der Gegner kann schnell das Spiel wieder starten. Und im Fußball ist es immer, ich nehme den Ball nochmal ein bisschen mit, schieße ihn dann wieder zurück, dann kommt der Schiedsrichter und sagt, mach das bitte nicht nochmal. Es ist jedes Mal das Gleiche. Und mich ärgert das. Setz es einfach einmal um. Ja, das wird am Anfang dazu führen, dass du nach 20 Minuten 10 gelbe Karten verteilt hast. Aber das macht ja nach spätestens 5 Spieltagen, macht das keiner mehr, weil er weiß, oh, es wird bestraft. Ganz einfach. Also du musst es halt irgendwann einmal umsetzen und dann ist es halt nicht mehr part of the game, dass ich ab der ersten Minute meine Gegner nur noch mit Trikotziehen vom Kontern abhalten kann.
Muss ich gerade sagen, bin ich echt überrascht, weil bei uns gibt's die Regel jetzt mittlerweile. Du kannst den Ball nicht mehr wegschießen. Bei uns wurde es dieses Jahr eingeführt. Wir haben es in der Vorbereitung, alle Schiris wussten Bescheid. Wurde geübt, sag ich mal. Jetzt gibt es direkt eine gelbe. Du kannst den Ball nicht mehr berühren. Du kannst ihn noch nicht mal wegtragen. Die tragen den weg und tun so, als hätten sie es nicht gehört. Geht nicht mehr. Also deswegen bin ich gerade überrascht. Für mich habe ich einfach angenommen, dass es überall jetzt so ist. Aber dieses Jahr wird bei der Family League und bei uns
Dann gucke ich nur noch Women's Soccer League jetzt.
Also es soll ein bisschen, es soll ein bisschen offensiver gepfiffen werden, aber dennoch gibt es immer noch die Momente. Also war eine meiner Lieblingsszenen dieses Spieltags. Alex Popp fault eine Bremer Spielerin vorm eigenen Strafraum. Es war ein klares Foul und es wurde dann gepfiffen. Und dann hat sie den Ball genommen und vor Wut den Ball angeschrien. Und sie wollte damit natürlich sagen, ich habe den Ball gespielt. Wiederholung kam, sie hatte den Ball natürlich nicht gespielt, ist ja egal. Aber sie hat dann mehrmals den Ball malträtiert und hat ihn dann aber brav hingelegt, deswegen hat sie keine gelbe Karte bekommen. Und ich sehe hier, dass eine gewisse Sophie Howard auch erst 2 gelbe Karten in 21 Spielen bekommen hat. Also scheint ja damit durchzukommen, Sophie.
Da ist sie ganz stolz. Ich verstehe gar nicht, warum du so guckst, Miri. Ich muss dazu auch sagen, dass meine Teamkolleginnen genauso reagieren. Jedes Mal, wenn ich ihnen erzähle, dass ich nur 2 gelbe Karten habe, die fragen mich schon immer, wie machst du das? Weißt du, was denen ja mal sagt, du faulst und rennst weg. Die laufen dir gar nicht hinterher. So mach ich das. Das ist jetzt, das hört sich dumm an, du machst das wirklich.
Aber wo läufst du denn da hin?
Nein, zurück auf meinen Platz. Ja, nee, zurück auf meinen Platz. Ich gehe vor, ich presse, ich faul und renne ich zurück in die Abwehr.
Und dann gibt es keine gelbe Karte.
Okay, ah ja, ich weiß auch nicht, warum das funktioniert. Zum Glück hört ja keine englische Schiri diesen Podcast. Dann hätte ich jetzt ein Problem. Nee, aber die fragen sich auch alle, wie ich das schaffe. Weil ich bin sehr physisch, das weiß ich auch. Und manchmal muss ich auch taktisch faulen. Und wenn ich das Gefühl habe, dass die an mir vorbeikommen, du kommst nicht an mir vorbei, weil dann faule ich dich. Natürlich nicht im Strafraum und natürlich auch nicht so, dass du in eine gute Freistoßposition kommst. Aber ich mache viele Fouls. Aber
und natürlich auch nicht so, dass du deine Gegenspielerin verletzt, musst du jetzt noch dazu sagen.
Ja, na, das sowieso, das kannst du ja annehmen bei mir, oder?
Ja.
Aber ja, ich hab nur 2 gelbe Karten, ich weiß auch nicht, wie ich es mache. Also doch, mein Trick ist wegrennen, aber ich weiß nicht.
Stark. Also, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, in Zukunft wisst ihr, wie ihr es machen könnt auf dem Spielfeld. Mir persönlich hätte ehrlich gesagt ab der 70. Minute die Kondition gefehlt, da wäre ich nicht mal mehr vom Schiedsrichter weggelaufen. Ey, aber komm, gib mir die gelbe Karte, wenn ich dafür ein bisschen durchpusten kann. Dann geht das. Also, das war das letzte Spiel, über das wir sprechen wollten. Duisburg spielt jetzt dann noch beim 1. FC Nürnberg sein letztes Spiel. Und für Leverkusen geht's ins Heimspiel gegen Werder Bremen. Und wir haben nur noch eine Aufgabe vor uns. Wir wollen unsere Spieltags-Awards vergeben. Das heißt MVP des Spieltags, Unsung Heroine und Moment des Spieltags. Bin sehr gespannt, auf wen wir uns jeder bringt ja seinen eigenen Vorschlag mit, wer da wen mitgebracht hat. Sophie, dann darfst du mal beginnen. Wer ist denn deine MVP dieses Spieltags?
Für mich Laura Freigang, Eintracht Frankfurt. 2 Tore fand ich sehr aktiv. Fand jetzt nicht ein überragendes Spiel gemacht. Hab sie auch schon besser gesehen. Aber 2 Tore geschossen. Job getan.
Das finde ich sehr stark, dass du hier eine Stürmerin nennst als Verteidigerin. Ja. Und gleichzeitig sagt es viel über Laura Freigang, dass du sagst, ja, hat 2 Tore gemacht. Gar nicht ihr bestes Spiel, aber 2 Tore war ja ganz ordentlich. Also da sehen wir, von welchem Niveau man hier einfliegt bei Laura Freigang. Miri, wen würdest du gerne als MVP küren?
Ich nehme nicht Pernille Harder, die liegt mir zu deutlich auf der Hand. Und ich wurde hier schon, glaube ich, mal kritisiert, dass ich Bayern-Spielerin nehmen würde, weil die könnte man ja immer nehmen, deswegen mache ich das nicht mehr. Ich nehme Sandra Starke.
Nein, die habe ich auch.
Dann nehme ich Lorraine Bender, die habe ich mir nämlich auch noch aufgeschrieben, da kannst du bei mir Lorraine Bender aufschreiben. Dann nehme ich Lorraine Bender, weil die mir echt gut gefallen hat, die war super aktiv, die hatte richtig Bock zu zocken. Irgendwann hat der Kommentator selbst gesagt, bei ihr geht's nicht, ohne einmal über den Ball zu streicheln. Ich bin zwar überhaupt nicht die Zockerin und eigentlich auch eher ein Fan von rausgespielten Aktionen als von Einzelaktionen immer, aber die hat mir gut gefallen. Die war aktiv, die hat dann auch noch das Tor gemacht und zwar richtig gut gemacht, also insofern hat sie es verdient.
Aber wirklich, absolut. Ja, lustig. Genau, die beiden hatte ich auch. Dann nehme ich jetzt Sandra Starke. Finde ich, hat ein ganz tolles Spiel gemacht im Mittelfeld von Leipzig. Auch einen irre weiten Bereich abgedeckt, sowohl offensiv als auch defensiv. Sehr, sehr gute Partie von Sandra Starke. Dann kommen wir zu den Unsung Heroines. Sophie, wen würdest du da gerne nominieren?
Da hatte ich ein paar, von denen ich, oder die ich gewählt hätte können. Ich habe tatsächlich Tuana Mahmut von Bremen gewählt, einfach nur, weil ich fand, sie war sehr auffällig. In der Bremen-Mannschaft gegen Wolfsburg, wir wissen von der Klasse von Wolfsburg, fand ich, hat sie konstant, war sie gefährlich und hat nicht wirklich die Aufmerksamkeit bekommen, die ich ihr hätte gegeben.
Sehr schön. Ist tatsächlich auch meine Ansang-Heroin. Also es gibt hier große Schnittmengen zwischen uns. Ich möchte mich allem anschließen, was du gesagt hast. Damit hat sie definitiv die Aufmerksamkeit bekommen, zumindest ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Miri, wer ist deine Ansang-Heroin? Pernille Harder.
Ich habe Mahmut. Genau. Mahmutovic genommen. Mhm. Okay. Weil ich finde, dass die noch ein echt gutes Spiel gemacht hat. Dann auch noch selbst die Vorbereitung für die erste fast Großchance, aus der da die Ecke entstanden ist, gespielt hat. Also die hat's verdient, weil die echt gut war da hinten drin und gar nichts mit der Niederlage zu tun hat eigentlich.
Ja, absolut. Ich bin so gespannt darauf. Man weiß noch nicht offiziell, wo sie hingeht, ob es jetzt wirklich der FC Bayern ist. Aber ich bin so gespannt darauf, welchen Weg Ina Mahmutovic noch geht. Da sind schon Anlagen, die sind richtig, richtig gut. Ich habe auch Tuana Mahmut, deswegen kommen wir direkt zum Moment des Spieltags. Sophie, was ist dir da in Erinnerung geblieben?
Für mich war es Caro Simann zurück in der Startelf.
Das ist ja lustig. Ja.
Also hast du auch,
ja,
also auch. Von so einer Verletzung zurückzukommen und diesen ganzen langen, harten Weg und bis endlich wieder in der Startelf. Also für mich war es sehr schön anzusehen.
Tja, ich schließe mich vollumfänglich an. Das ist ja wirklich lustig, dass wir uns da so einig sind. Und auch noch garniert, und das, dass sie ja auch gesagt hat, sie wurde dann gleich angesprochen auf, hey Mensch, schaffst du es zu Olympia? Und sie hat aber gleich auf die Bremse gedreht und hat gesagt, nee, mein Körper braucht jetzt Erholung und das klappt jetzt noch nicht. Und da dachte ich mir, das ist auch bemerkenswert, weil viele ja immer nach dem so schnell wie möglich zurückkommen und so weiter. Mhm. Und das gehört ja auch irgendwie dazu. Man braucht ja auch dieses Ziel. Aber das habe ich gelesen, diese Aussage, ich habe es nicht gehört und dachte mir, ja, das klingt für mich sehr schlüssig und schlau und hoffen wir mal, dass der Körper sich dann wirklich gut erholt. Und dann bin ich aber wirklich mal gespannt auf die nächste Saison mit Caro Simann. Miri, was ist dein Moment des Spieltags?
Ich habe lange überlegt, ich nehme ja meistens eigentlich Spielsituationen, habe mich aber jetzt dagegen entschieden, einfach irgendeine zu nehmen, weil keine mich so richtig vom Hocker gehauen hat. Am ehesten wäre es noch das 3-0 von Bayern gewesen. Mhm. Ich nehme die Auswechslung von Paulina Krumbiegel.
Ja.
Und die direkte, tröstende Umarmung ihrer Mitspielerin, weil sie, glaube ich, echt geknickt war nach ihrer gelben Karte, dass sie dann bei ihrem letzten Saisonspiel nicht spielen darf. Deswegen nehme ich die Auswechslung von Krumbiegel.
Ja, sehr schön. Und ich finde, man kann es stellvertretend nehmen für viele Aus- und Einwechslungen an diesem Spieltag, die eben ja letzte Einwechslung waren. Debütantinnen haben wir gesehen. Das war schon schön zu sehen, dass es eigentlich auf allen Plätzen passiert ist, sobald es der Spielstand zugelassen hat. Das gehört ja auch mit dazu. Ihr zwei, das hat große Freude gemacht, über den Spieltag zu sprechen. Sophie, du darfst jederzeit wiederkommen. Es war ganz fantastisch. Ich will unbedingt auch mehr von dir hören, wie es in der WSL so läuft. Einen Spieltag gibt es jetzt noch bei Liverpool. Nee, zu Hause gegen Liverpool.
Genau.
Und danach dann direkt Saisonabschiedsfeier, oder?
Ja, es gibt auch eine Spielerin, die ihre Karriere beenden wird mit dem Spiel. Und demnach wird es eine Karriereendefeier geben.
Was unterscheidet eine Karrieresendefeier von der Saisonabschiedsfeier? Ist sie dann privat organisiert und es wird ein bisschen wilder?
Das wird emotionaler. Ich glaube
grundsätzlich ist es dasselbe. Aber wird wahrscheinlich emotionaler. Und ihre Familie wird auch da sein und ihre engsten Freunde, die jetzt nicht Teil der Mannschaft sind. Ich glaube für sie, schon Jahre spielt die hier in England. Ist natürlich auch Engländerin. Ich glaube, es wird sehr emotional für sie.
Welche Spielerin ist das?
Aileen Whelan, unsere Spielführerin.
Ach so, ach Gott. Mist, das hatte ich ja gelesen. Sorry. Ich hab versucht, mich
einzulesen. Dafür bin ich ja da.
Aber, Wahnsinn, wie man Dinge vergessen kann, die man vor 3 Tagen gelesen hat. Aber gut, so ist es. Also vielen Dank, dass du da warst und vielen Dank auch an Miriam Scheel. Miri, wunderbar, dich mal wieder im Rasenfunk zu haben. War mir eine große Freude. Danke dir.
Vielen Dank.
Und sehr gerne.
Ich finde es cool, dass du mit dabei warst und dein Deutsch ist gar nicht so schlecht, wie du immer befürchtest. Manchmal hört man ein bisschen, dass du es aus dem Englischen übersetzt.
Es war mega gut. Also da hatte ich wirklich, vor allem alle, die dich mal nicht nur auf Englisch sprechen hören, sondern mit Akzent, die können The Bro Tackle mal hören.
Richtig, da bin ich mal gespannt.
Nein, aber hört wirklich rein, liebe Hörerinnen und Hörer. Sehr empfehlenswert. Ich werde es alles verlinken. Der Podcast von Dankeschön. Sophie. Und da kann man noch viel mehr erfahren. Und dann danke ich auch euch, lieben Hörerinnen und Hörer, für eure Aufmerksamkeit. Bitte unterstützt den Rasenfunk. Ihr wisst ja, alles hier ist Werbe-Paywall und sponsorenfrei. Wir sind allein crowdfinanziert. Und in dieser Folge möchte ich mich bedanken bei Frankfurter Laird, bei Arne Moormann, Matthias, Felix, Rummelnigge, Katja Lebenslang Grün-Weiß und Lorenz. Sie alle haben uns nicht nur unterstützt auf rasenfunk.de/supportersclub, sondern sie haben sich auch registriert als SupporterInnen. Und ein Hinweis noch, ihr könnt noch abstimmen für die MVPs der Saison. Der Link dazu, den findet ihr in den Shownotes, denn in der nächsten Woche wird ja schon die letzte Folge zu dieser Bundesliga-Saison erscheinen. In diesem Sinne, bleibt gesund, bis bald. Ciao.
Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.